Hallo liebe 2 aus 11 Podcast-Hörer, wir wünschen euch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und wir starten mit einer Interviewfolge. Bei uns ist Jan Klemeyer zu Gast aus Bremen. Hört selbst, was er Spannendes zu erzählen hat. Viel Spaß! Ja, Jens, wir haben heute wieder einen tollen Gast hier, ne? Und das erste Mal, das Premiere, das ist dein Kunde und mein Kunde.
Das ist ja lustig.
Ja, es ist so.
Hallo, guten Tag.
Ein Doppelkunde.
Ein Doppelkunde, genau. Jan, stell dich doch mal vor.
Hallo, ich bin Jan Klemeyer aus Bremen. Und bin ein Doppelkunde, offensichtlich.
So sieht das aus. So sieht das aus. Im Alltag begeistern dich auch unsere Produkte und...
Was heißt denn unsere Produkte?
Unsere Produkte sind die neuen Mercedes-Benz.
Ja, unsere Produkte. Aber ist doch schön, dass Mercedes einen Verkäufer hat, der unsere Produkte sagt. Ne?
Ja, und auch schön, dass sie einen Kunden haben, der damit zufrieden ist.
Ja.
Das war böse.
Ja, echt zufrieden mit Mercedes?
Ja.
Ich würde mal einen Volvo ausprobieren.
Habe ich tatsächlich einmal Probe gefahren, vor Jahren.
Ja.
Als Alternative zu entweder Mercedes oder Audi. Und habe mich letztendlich damals für einen Audi entschieden, den dann als Firmenwagen gehabt und seitdem eigentlich immer nur Mercedes gefahren. Vorher aber auch schon. Also
Gott sei Dank.
Meine frühautomobile Prägung ist von dieser Marke auch ein bisschen geprägt. Ja.
Oh, da sind wir gespannt.
Ja. Da Wobei das allererste Auto tatsächlich, ich bin Jahrgang 67, war ein Käfer.
Ich habe es fast befürchtet.
Tja, wie das oft so anfängt, ne?
400 Mark von den Eltern eines Schulfreundes abgekauft und hat einem die Automobile und auch sonstige Freiheit gezeigt.
Welches Modell war das denn?
Ein 1300er, Baujahr 69, 40 PS, rot in dieses...
1300er ist noch hier mit den schmalen Rückleuchten auch und so, ne?
Ja.
Ganz oldschool.
Ja, ja, ja. Also nicht diese Elefantenfüße, sondern noch schmale Rückleuchten.
Cool.
Aber ja, nicht mehr die
Schalter oder Automatik?
Schalter. Und es hatte eine 8 Monate Rest-TÜV und die 8 Monate ist er auch problemlos gefahren.
Rest-TÜV-Auto.
Ja, und dann hast du ihn verkauft?
Dann hatte ich eine Situation, dass ich damals eine Freundin hatte, die heute meine Frau ist.
Ups.
Und damals gab es ja weder Internet noch sonstige große Publikationen, mit denen man innerhalb kürzester Zeit ganz viele Autos sehen konnte, sondern man hat in die Tageszeitung geguckt, wenn man sich für irgendetwas interessierte. Und samstags war halt der Tag, wo man in den Autoteil gucken konnte, in der lokalen Fachpresse. Und da habe ich dann auf einem Samstag im Frühjahr ein Inserat gesehen, Faltdachkäfer zu verkaufen. Und meine damalige Freundin, die hat gesagt, das ist ja ein Cabrio. Und da habe ich zu ihr gesagt, nein, das ist ein Käfer mit einem Schiebedach aus Stoff. Und das hat sie nicht verstanden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dann fahren wir da mal hin und gucken uns den an, dann zeige ich dir das mal. Und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich mich in dieses Auto verliebt. Und dann wurde das mein zweites Auto.
Und was war denn aber das? Welches Baujahr?
Das war ein Baujahr 62, 1200er, mit der schmalen Nase hinten und den liegenden Scheinwerfern. Und
wow.
34 PS, war auf 12 Volt umgerüstet, war so ein bisschen auch, wir hatten das vorhin schon mal kurz so patiniert, also war so ein bisschen, Historie war nicht mehr so richtig nachvollziehbar, diverse Vorbesitzer, aber dieses Faltdach und dann im Frühling und als Schüler beziehungsweise zwischen Schule und Bundeswehrzeit auch finanziell nicht so auf Rosen gebettet, war ein Cabrio-Feeling zum Unterhaltspreis einer Limousine natürlich perfekt. Und
welche Farbe, wenn das Anfang 60er war? Sind richtig, ja, genau.
Per weiß in dieses helle Stoff, weißes Lenkrad, war aber die Luxusausführung, hatte also auch eine Tankuhr. Das war schon cool.
Ja, und, cool. Und dann so ein schönes manuelles Rolldach quasi.
Hätte ja. Falltdach.
Faltdach
ist das. Ja. Wurde da nicht gerollt, wurde da hinten geschoben.
Genau.
Und das hatte schon was. Und dann kam die Bundeswehr. Und zur Bundeswehrzeit bin ich mit dem Ding immer von Bremen nach Delmenhorst und auch wieder nach Hause. Und das war ein harter Winter. Das heißt, Batterie morgens in der Kaserne, in den Rücksitzbank hoch, Batterie raus und mit in den Spind. Dann abends das Auto auch wieder anspringen. Ja, es war, war wirklich so kalt, dass, also wenn ich den über Nacht hätte draußen stehen lassen, wäre dann morgens nicht mehr angesprungen.
Ja, hab damals, wir sind jetzt Mitte der 80er, würde ich sagen, ne?
Wir sind 85 ging das los, das war 86, 87, ja.
Ja, damals hatten wir noch richtige Winter, ne?
Mit Eis und Schnee. Und
die Winter waren genauso wie heute.
Ja, das war schon nochmal.
Niemand verzerrt war.
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie alle vor ihren Autos standen in dem einen Winter. In diesem einen Winter Anfang der 80er Jahre. Und irgendeiner hat dann mal so ein Auto angekriegt. Wir waren es nicht.
Ja.
Falsche Marke.
Opel Ascona.
Batterie. Vergaser. Batterie nicht mit rausgenommen.
Nee, es war alles eingefroren. Vergaser
war
eingefroren.
Vergaser eingefroren. Mhm. Beim Opel Ascona.
Mhm. War sehr kalter Winter.
Das war hier in 80 Jahren, da gab es also einen kalten Winter, war der das?
Ja, genau. Das war der kalte Winter, in dem ich.
Der muss 86, 87 gewesen sein. Also ich weiß das noch, ich habe da tatsächlich viele, auf der B75 viele spannende Augenblicke gehabt, wenn man da so über die Straße schlitterte. Also es war wirklich ein harter Winter.
Ja, man muss ja sagen, Leistung hatte zwar der Käfer nicht so viel, aber er war natürlich bei Schnee, war ja spannend zu fahren mit Heckantrieb, ne?
Ja, aber hat ja die ganze Last ist ja auf der Antriebsachse, da hat sich ja gut Traktion gehabt.
Mhm. Lief gut. Also ich bin immer überall hingekommen.
Ja,
das funktionierte. Gut, norddeutsches Flachland, also.
Ja. Ist ja auch ein Auto, bei dem man eher nicht ausprobiert, gegen den Baum zu fahren, ne?
Nee, das meiste, der größte Spaß war eigentlich sonntags, mittags auf dem Supermarktparkplatz.
Ja, genau. Pirouetten quasi.
So, genau, bis die Kotflügel voll waren. Und dann gegenklopfen, dass alles wieder runterfällt.
Ja, und was kam nach dem Käfer?
Dann kam der erste aus eurem Haus, also eine Heckflosse.
Ah, eine oder eine große Heckflosse?
Eine kleine, 190er Benziner. Mhm. 64er. Fand ich mega cool. Alles, was so in meinem näheren und weiteren Umfeld automobil unterwegs war, hatte alles Golf, Scirocco, tiefer, bisschen breiter. Und ich fand das eigentlich viel cooler, mit einem ganz alten Auto zu kommen. Und man war da irgendwie so ein bisschen Outsider, aber auch speziell. Und das fand ich damals schon irgendwie cool.
Ja, Mercedes hat also auch mal die Mode mitgemacht mit den Heckflossen. Ne? Das ist ja auch so ein Kapitel, wo man heute eher sagt, so, aber eigentlich.
Wieso?
Ja, weiß ich. Also ich find's auch
hübsch. Ich hatte auch mal eine 220 SE.
Genau, also ich finde es auch hübsch. Ich finde sie auch heute, sie sind mega selten geworden dafür, dass sie eigentlich ja schon damals in guter Stückzahl produziert worden sind. Man sieht heute kaum welche fahren, im Alltag schon gar nicht. Und auch auf Treffen, finde ich, sind Heckflossen gar nicht mehr häufig.
Es hat sich ziemlich ausgedünnt, ja.
Ja,
ist ja auch eine Zeit lang, so ein 190er, der wurde irgendwie verheizt, irgendwie als Studentenauto, ist ja nichts übrig geblieben. Genau wie die Strich 8er auch.
Und ich glaube, sie waren auch nicht ganz unkompliziert zu restaurieren, ne? Also ich glaube, das war nicht so wie bei dem einen oder anderen Auto, was dann in den 70ern konstruiert wurde, ein Strich 8er oder auch ein 123er. Ich glaube, so ganz einfach waren die nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es kaum Autos gibt. Man sieht sie nicht mehr.
Es ist schwierig, richtig gute zu finden oder was zu entdecken.
Welche Farbe hatte die Heckflosse damals?
Der war so ein Mausgrau, so ein und innen Kackebraun.
Also heute wieder voll in.
Ja, damals war das auch sehr gewöhnungsbedürftig.
Habergrau?
Kann sein, ich weiß nicht mehr genau die Farbe. Also es war so ein klassisches Mercedes-Grau.
Habergrau.
Ja. Okay, aber gut, dann war er zumindest zu der Zeit noch nicht, und das ging ja dann los, irgendwie mit der Rolle umlackiert oder ähnliches.
Nein, das war er nicht. War auch irgendwie eine verbastelte Bude, weil eben auch in der Mangelung finanzieller Möglichkeiten man geguckt hat, dass man möglichst viel für das geliehene Geld bekommt. Also ich hatte mir das Geld von meiner Freundin damals geliehen, in dem Wissen, dass ich in ein paar Monaten ganz viel Geld verdienen kann, weil ich zwischen Bundeswehr und Ausbildung halt ein paar Monate Zeit hatte, wo ich gejobbt habe und für damalige Verhältnisse unendlich viel Geld verdienen konnte.
Als also was?
Als Möbelpacker.
Ach was?
Ja.
Ja, cool.
Ja, habe ich 5 Monate gemacht und das war der Grundstein für die erste Million. Nein, war ein Spaß. war zumindest so, dass die Heckflosse bezahlt werden konnte bei meiner Freundin.
Sehr gut. Und ja, als sie bezahlt war, musste sie aber dann bestimmt wieder weg.
Weil dann musste sie während der Ausbildung weg, weil ich auch den Ehrgeiz hatte, dass das Automobil, was ich habe, auch selbst zu finanzieren. Und als klar war, das geht nicht, musste das Auto halt weg, kam was Vernünftiges, Golf Diesel.
Golf Diesel? Golf 2?
Golf 1.
Golf 1 Diesel, 54 PS?
Ich glaube. Mhm. Der hatte die komische Eigenschaft, in bestimmten Situationen von selbst schneller zu werden. Das hat mir so viel Angst gemacht.
Also dass ich von ganz langsam schnell auf langsam.
So. Ich wollte gerade sagen, schneller zu werden ist beim Golf Diesel auch relativ. Aber
gut. Wobei, der hat extrem wenig verbraucht. Für damalige Verhältnisse war das erstaunlich ökonomisch. Aber war wirklich so eine doofe Vernunftsentscheidung. Und das habe ich dann nach Möglichkeit unterlassen. Also ein Auto muss Spaß machen. Ich bin jemand, der Freude am Auto haben möchte.
Ja, okay, aber ein Golf 1 Diesel reduziert einen dann ja schon so ein bisschen.
Ja, aber ist doch die Freude des Sparens.
Absolut, ja klar. Also
das ist das in der Autobild testen die doch immer Verbrauchstests bei Oldtimern. War doch da irgendwie, da war doch auch so ein Golf 1 Diesel.
Ich glaube, der war sehr weit unten, ne?
4,5 Liter oder sowas. Mhm.
Ja, also Wahnsinn. Ja, ja, Wahnsinn.
Da fragt sich, wo es, aber gut.
Was ist passiert, aber klar, war auch ein anderes Gewicht, ne? Golf Diesel.
Ja gut, der hat natürlich auch keine Klimaanlage, keinen elektrischen Fensterheber, keine Assistenzsysteme, es muss alles gefüttert werden. Ne? Also eben. Das ist immer so ein bisschen verzerrt, aber trotzdem ist es eines der vielen alten Autos, die halt wenig verbrauchen. Ja. Man sagt immer, verbraucht viel, ist ein altes Auto, ist eben Quatsch.
Aber jetzt
das Beste ist doch hier der Test gewesen hier von dem 123er Dieselautomotoren Sport, hat ihn glaube ich getestet, wo der Stickoxidausstoß niedriger wie von der neuen E-Klasse.
Ja, kannst ja, mal aber sehen.
Von wegen Umwelt, also ich meine,
ne? Ja. Lasst uns alte Autos fahren.
Ja. Das ist das Nachhaltigste, was man machen kann.
Genau so ist es, genau so ist es.
Das ja. Auto, was nicht gebaut wird.
Und das, als das Erlebnis Golf 1 Diesel dann vorbei war, was kam danach, Jan?
Oh, was kam denn danach? Da kam wieder irgendwas für die Seele.
Guck mal auf deinen Spickzettel.
Ich muss mal eben gucken, tatsächlich. Oh. Ja, ja.
Mehr als eine Seite.
Ja, da kam wieder ein alter Käfer.
Ach was?
Ja. Einer, der so alt war wie ich. Also ein 67er Käfer. Das war aber mehr oder weniger Zufall. Den habe ich auch durch Zufall in der Nähe Bremens gesehen und entdeckt. Ganz schieres, schönes Auto in einem Dunkelblau. Komplett original. Aus, ich glaube, erster oder zweiter Hand. Hatte noch die liegenden Scheinwerfer, 34 PS und war toll. Und den habe ich sogar über ein Jahr gefahren.
Ja, das ist schon der dritte Käfer dann.
Ja. Ja, damals war noch so eine Phase, wo man solche Autos häufiger auch im Alltags- und Straßenbild gesehen hat.
Ja,
wenn man das heute mal guckt, sieht man die vielleicht mal auf irgendwelchen Treffen oder vielleicht noch mal auf einer Messe, wobei da eigentlich auch relativ selten. Also eher noch auf irgendwelchen Treffen, wo sie mal zusammen irgendwie rumkrabbeln.
Finde ich auch. Also da wundern mich auch immer die Zahlen. Ne? Es gibt ja noch unheimlich viele zugelassene VW-Käfer in Deutschland.
Ja, aber die sind irgendwie alle... Ich habe ja auch ganz selten Käfer. Ganz, ganz selten. Also ich hatte... Ich habe mal so ein vier Cabriolets verkauft.
Ja.
Fünf Cabriolets.
Dieses Jahr ja auch.
In 15 Jahren.
Ja.
Und
letztes Jahr viel
mehr. Ich glaube, zwei Limousinen.
Woran liegt das? Nicht deine Marke?
Nee, das liegt daran, dass der Markt, der ist total geschlossen. Diese ganzen Käfer, da gibt es relativ große Markenclubs und da dreht sich, das ganze Ding dreht sich in diesen Clubs direkt.
Okay.
Da kommt kaum was raus aus der Szene. Auch wenn man jetzt zum Beispiel zum Maikäfer-Treffen da fährt nach Hannover, oder wenn man sieht, wie groß diese Szene ist, dann weiß man, und in dieser Szene bewegt sich das, also das ist echt...
Ich hätte vermutet, dadurch, dass, also ich denke mal, ich bin da so ein Querschnitt, zumindest zur damaligen Zeit, der üblichen Bevölkerung, dass die meisten ja irgendwie mit dem Käfer begonnen haben, oder ganz viele zumindest, aus meiner Generation, und ganz viele ja auch heute das Gefühl haben, ich möchte mal wieder zu meinen automobilen Wurzeln, die da irgendwie eine Affinität zu haben. Mhm. Und da hätte ich gedacht, dass da irgendwie eine offenere Szene ist oder ist das Ganze nicht. So ein bisschen transparenter.
Gar nicht. Also ich bin überrascht, wie wenig Käfer mir angeboten werden. Also das ist nix.
Ja.
Und es ist ganz speziell, witzigerweise bei den Käfern ist es so, Da wird dann, ich hatte doch hier diesen schönen Ovali, hier aus Kiel mit kompletter Historie, aber nicht mehr dem originalen Motor. Und das ist ein absolutes No-Go, witzigerweise. Jeder zweite, der angerufen hat, ja, da fehlt der originale Motor. Heute war ja einer hier wegen dem Karmann. Das war Voraussetzung, dass der originale Motor da drin ist, dass er sich überhaupt angeguckt hat.
Okay.
Ganz komisch. Die wurden natürlich oft früher getauscht, war kaputt, hat man einfach neuen gekauft.
Ja. Also,
deshalb ist es heute schwierig, Matching Numbers Auto zu finden.
Ne? Ja, weil man die Motoren damals halt auch nicht wirklich ernsthaft repariert hat, sondern man konnte zum Schrotti fahren und hat sich einen anderen da reingefummelt. Also ja, das ist ja, das hat man dann ja auch an einem Tag gemacht.
Hat ich auch keinen interessiert. Also
nee.
Wurde halt getauscht und fertig.
Aber bei dem heute im Handel interessiert das. Bei dem Karmann ist das Glück, da war auch ein anderer Motor drin, wie der nach Deutschland, das ist ein US-Auto, war ein 1600er drin, aber der originale Motor lag kaputt dabei. Mhm. Und der ist komplett neu aufgebaut und der ist noch die Boardmappe mit Auslieferungsunterlagen und allem drin und es ist halt genau der Motor, der immer drin war in dem Auto. Und das war Voraussetzung, dass er sich überhaupt angeguckt hat. Und das habe ich bei den anderen Käfern auch gehabt. Immer die Diskussion, ist der originale Motor drin, der ist die Easter. Ganz ja, merkwürdig.
Gut, geht halt einfach dann auch um den Preisbereich, ne? Ist ja dann in der Regel eben noch ein teureres Auto. Aber da ist es offensichtlich eben viel, viel wichtiger als bei anderen Fahrzeugen, dass es wirklich der Original
ist. Nee, das ist das, du merkst es an der Szene. Es gibt ja zum Beispiel bei Alpha, und Alpha ist noch viel teurer. Aber wenn du jetzt einen Bertone Alpha verkaufst und da ist irgendwie ein gemachter 2-Liter-Motor drin, dann ist es eher positiv, auch wenn es ein 1300er GT Junior war, wie der Wagen neu war. Mhm. Trotzdem kommt einer und sagt, boah, das ist ja super, ist schon ein 2-Liter-Motor drin. Oder bei diesen ganzen Volvo Amazonen. Hauptsache B20-Motor und Doppelvergaser.
Ja, ja, ja.
Und es wird bezahlt, finden die Leute super.
Okay.
Und das ist also von Szene zu Szene so ein bisschen, bei den Käfern ist ganz schräg, ganz komisch. Auch das Publikum,
was da ist. Hat das was mit Luftgekühlten zu tun? Weil bei Porsche soll das ja ähnlich sein.
Ich weiß es nicht.
Ja. Also die haben ja auch diese Matching-Number-Affinität.
Mercedes-Leute auch. Es ist im Oldtimer-Bereich in den letzten Jahren immer mehr geworden, dass Leute immer schreien, Matching, Number, Matching. Das Auto wird ja dadurch nicht besser oder schlechter, ist ja der Witz. Nur weil es geht ja nur um die Nummer, die da draufsteht, sonst um nichts. Ich meine, das Krasse ist nur hier diese US-Restaurierung. Gibt es so diese Leute, die restaurieren auf den Auslieferungsstandard, die ja vom Band gerollt ist. Da muss ja der Farbstrich, da war da in der Autobild, dieser Bericht über diesen. Was war denn das? Ein Weiland oder so? So ein 2000-Dollar-Auto.
Ja.
Den hat einer für Hunderttausende von Dollar restauriert und hat Farben so anmischen lassen, dass alles ganz exakt ist wie bei der Auslieferung. Also, das ist der Thrill dann.
Okay.
Ja. Gut, ich meine, das ist dann auch immer die letzte Möglichkeit, sowas überhaupt noch darzustellen, weil die Menschen, die das wirklich noch genau wissen, die sterben dann auch langsam aus. Also.
Ja, dafür gibt es ja dann,
nicht alles
gibt's ja dann irgendwelche Dokumentationen, wo man dann nachgucken kann. Oder.
Ja, aber über manche Marken gibt es halt echt total wenig Dokumentationen. Also gibt es ja manche, die eine super Archiv haben, wie bei Mercedes zum Beispiel. Da kriegt man ja tatsächlich über die Fahrzeuge fast alles raus. Kriegt man auch die alten Datenkarten aus dem Archiv, wenn man das gerne möchte und bezahlt. Das ist aber nicht bei jeder Marke möglich. Manche bauen das gerade auf.
Ist das vielleicht das Argument für Matching Numbers?
Wahrscheinlich.
Da, wo ich es nachvollziehen kann, will ich es haben. Und da, wo ich es nicht nachvollziehen kann, ist es mir dann auch egal?
Um ehrlich zu sein, ich glaube, ein Stück weit ist das so.
Du kannst es bei VW nachvollziehen. Bei Volvo kannst du es auch nachvollziehen. Hm. Volvo-Museum anrufen, hast in einer Stunde die Unterlagen da.
Muss man Schwedisch können, ne?
Nee, ich spreche Englisch.
Ah, sehr gut. Das hat sich ja irgendwie durchgesetzt, dieses Englisch.
Das Englisch hat sich durchgesetzt, ne?
Ja. Wie das Internet.
Genau. Aber was kam denn nach dem Käfer? Kam da noch ein Käfer?
Nee. Ja, da kam tatsächlich noch ein Käfer, und nämlich so ein Ovali-Käfer. Das war aber ein Fehler von mir. Weil das Auto nicht so doll war und musste eigentlich, war so ein Teil restauriertes und musste noch fertig restauriert werden. Und ich hatte zu der Zeit ausgelernt und war gerade frisch praktisch in meiner ersten richtigen Anstellung und bin dann beruflich ein paar Monate nicht in Deutschland gewesen und habe gedacht, in der Zeit wird der Schrauber des Vertrauens das Fahrzeug schon fertig kriegen. Hat er natürlich nicht, weil man, wenn man dann nicht einmal eine Woche vor Ort war und da Druck gemacht hat, dann passiert da, dass das Auto eben irgendwann in der hintersten Ecke steht und eigentlich genauso stand, wie ich es dort abgab, halt 8 Monate später. Das war schon irgendwie deprimierend. Musste mir dann das Auto meiner Freundin leihen, um morgens und abends von und zur Arbeit zu kommen. Und danach ging es dann wieder mit einem vernünftigen Auto weiter. Da kam ein Mercedes.
Ach was.
Ein Strich 8, dunkelblau, Baujahr 76. Einmal mit ohne alles. Also nicht mal Servolenkung.
Buchhalter.
Ja.
Diesel oder Benziner?
Benziner. 2 Liter.
Vergaser.
Vergaser.
Das ist komisch bei Mercedes.
Habe ich geliebt. Ne?
Das ist oft so. Entweder haben die volle Hütte oder Buchhalter, aber es gibt einem irgendwie keinen Zwischenweg. Ne?
Und das war so ein ganz, ganz später. Also da gab es eigentlich schon den 123er.
Ja, 76, genau.
Und das ist ein ganz, also der ist irgendwann, ich glaube erst im Herbst 76 erst zugelassen worden.
Und dunkelblau Uni?
Dunkelblau.
Geil. Das ist heute noch. Innen drin?
Auch blau. Also Stoff. Dieses Stoff, genau. Mhm. Und kein gerissenes Armaturenbrett.
Kein gerissenes Armaturenbrett.
Nee, damals gab es das noch nicht.
Viergang Handschalter.
Ja.
Yeah. Mit diesem riesen Gummipenis in der Mittelkonsole.
Ja. Also das, was du eben gesagt hast, um das vielleicht nochmal zu thematisieren mit den Ausstattungen. Auch Gummipenis, auch das.
Ich bin raus.
mit den Ausstattungen. Ich glaube, der Druck kam ja nachher, was das Thema Ausstattung angeht, tatsächlich mit den Importen aus Japan, weil die Japaner ja sehr viel und reichhaltige Serienausstattung hatten. Die Deutschen waren eigentlich gewohnt, relativ schlicht ein Auto in den 70er zu fahren. Da waren elektrische Fensterheber oder ähnliches. Hat sich auch gar keiner so wirklich gewünscht. Also wenn, dann eben optisches
Zubehör. Hat sich Zubehör keiner vielleicht gewünscht.
Naja, nee, es ist so. Das hat, wer hatte elektrische Fensterheber in den 70er Jahren in einem normalen Auto? Wer hatte das? Keiner. Das hatte keiner. Du hast das mal in der S-Klasse gehabt oder so.
Auto Bianchi A112 hatte ich das schon.
So, aber ja, mag sein.
Normales Auto, er sprach von normalem Auto.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall in Deutschland, was das Thema Ausstattung angeht, war das ja nicht so. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte einen 81er 500 SE, einen 126er ohne elektrische Fensterheber. Ein 500er hatte keine elektrische Fensterheber serienmäßig. Und ich hatte einen mit Kurbel. Silber, Kurbel, der hatte eine Klimaanlage. Und da hat man wahrscheinlich gesagt, wenn du eine Klimaanlage hast, brauche ich keine Fensterkurbel.
Das ist, glaube ich, der Einzige, der mit Fensterkurbeln ausgeliefert worden ist.
Ja, hast du den? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, hätte ich auch besser behalten. Der lief so richtig schön.
Warst du damals schon bei Mercedes und musstest den nehmen?
Nee, also ich war damals tatsächlich schon bei Mercedes, als ich den hatte. Aber ich habe ihn deshalb gekauft, weil, das ist eine ganz coole, kurze Story, den habe ich gekauft, habe ich bei Mobile gesehen, hab gesehen, wo er steht. Er stand in Soltau und er stand auf dem Hof von, und da stand der Name bei und den Namen kannte ich. Will ich jetzt nicht nennen, Namen kannte ich. Und da habe ich meinem Vater gesagt, sag mal, verkauft der und der seinen Mercedes? Sagt er, ja, pass auf, den möchte ich gerne haben. Weil der ist schuld daran, dass ich überhaupt so eine Mercedes-Macke habe. Weil das war einer der wenigen, der hatte damals einen 116er, einen 450 SEL. Und ich saß als Kind an der Straße, habe auf die Straße geguckt damals, Lüneburger Straße, ist die große Straße, die durch Soltau führt. Und da fuhr immer mal wieder jemand vorbei, nämlich er mit seinem 450 SEL. Und das hat so einen Anreiz gehabt, dass ich nachher gesagt habe, ich kaufe seinen 500er. Und den habe ich auch ein paar Jahre gehabt, war ein schönes Auto. Hat richtig Spaß gemacht.
Noch
ohne Cut, 81er. 81er, Astral, Silber, dunkelblaue Velour, Handkurbeln und eben cutloser, und hat auch nie einen Cut gekriegt, cutloser 500er Motor. Und der lief so unwahrscheinlich Sahne, den hast du nicht gehört auf der Autobahn. Tolles Auto. Also schade eigentlich, dass ich den dann verkauft habe, damals in der Zeit. Ich habe ihn damals verkauft in die Niederlande. Kannst du dich ja noch dran erinnern, so Mitte der 2000er ging ja in die Niederlande große Motoren ganz gut, weil die alle auf Gas umgerüstet haben und dann relativ günstig fahren konnten. Ja, so war das. Aber es ist ja schön. Auf jeden Fall, Strich 8er, das ist doch was Reelles.
Das war was sehr Seriöses und habe ich sehr genossen, das Auto. War auch das Auto, was ich als erstes tatsächlich gefahren habe, als ich 18 wurde, weil meine Eltern genau so einen Strich 8er hatten. Allerdings als Diesel. Wie mein Vater damals immer stolz sagte, aber mit einer 250er Karosse. Habe ich damals noch nicht so verstanden. War aber eigentlich ja nur eine etwas edlere Innenausstattung. Also diese Holzapplikationen im Armaturenbrett.
250er Karosse.
Ja, und Velour.
Hat der 250er auch schon rumgehende Stoßstangen gehabt oder nur der 280er?
Das bin ich mir auch nicht sicher. Aber
ich glaube, es war nur der 280er und die Coupés.
Aber das war ja da auch das, ne? Meine Eltern hatten damals noch 123er, 200er Diesel, aber waren auch immer besonders stolz drauf. 280er Frontleuchten, also weil der schon die neueren Facelift und eben auch die Chromleisten hinten unter der Heckleuchte. Und von daher sah das Auto von außen immer genial aus. Nur wenn man ihn angemacht hat, wusste man sofort, was da drin steckt. Ja. Und vielleicht sagst du es nochmal, weil der ein oder andere jüngere Hörer wird das nicht mehr kennen. Also gefühlt musste man 2 Minuten vorglühen.
Ja.
Wenn es richtig kalt war, waren es aber auch über 1 Minute.
Ja, also bei normalen Bedingungen waren es Minimum 10 Sekunden. Aber meistens, also wenn es so ein bisschen frischer wurde, also so ein Tag wie heute, 25, 30 Sekunden, genau, hat man halt diesen genau, Nippel gezogen und gewartet, bis dann irgendwann in so einem kleinen silbernen Sieb zwischen dem Lenkrad und Armaturenbrett es irgendwann anfing aufzuleuchten. Und dann hat man halt noch weitergezogen und dann ging das Nageln los. Und das hat dann, bis der Wagen dann wirklich warm war, hat das Ding auch extrem genagelt und geknattert. Das ist und genial, das war so eine richtige, also man sprach ja auch immer von Wanderdüne und ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war alles andere als Dynamik. Aber wenn der lief und das war.
Ja, ich habe hier, cool. Letztes Jahr habe ich einen 200 Diesel verkauft.
Nee, den dieses Jahr auch, ne?
Nee, letztes das waren 220.
Nein, also wir sind ja schon im neuen.
Ach so, denn vorletztes Jahr. Ich hatte auf den 200er Diesel hier und einen 220 Diesel. Und der 200er Diesel war ein Handschalter, der 220 war eine Automatik. Und der mit Klimaanlage. Und also ich muss sagen, ich fand die fahren erschreckend gut. Also dieses...
Wobei man die heute auch anders fährt.
Also nee, ich glaube, das hat früher was mit dem Wartungsstand auch zu tun gehabt. Dass die meisten 200er Diesel aus irgendeinem Studentenhaushalt mit den letzten ollen Glühkerzen rumfuhren.
Das stimmt.
Die haben die angemacht, da kam so eine Staubwolke hinten raus. Ja. Ich meine, ihr habt vorhin gesehen, hier der Toyota Diesel ist gut gewartet. Da kam kein, der stinkt nee, zwar, aber kam keine Wolke raus. Der lief sauber.
Ja.
Und auch diese
Hat der Land Rover Toyota gesagt?
Land Cruiser. Achso, guck mal, Land
Rover. Einmal mit Profis zusammen.
Geil, richtig. Das habe ich zurückgekriegt.
Genau.
Ja,
du hast recht mit dem, was du sagst.
Genau, und wenn dieses beide Autos, die ich hatte, waren hier von hier unserem Strich-8-Guru Ralf Kühl überarbeitet und die waren technisch einfach perfekt. Und der 200er Diesel, der war, ich fand den richtig flott. Also ich fand das jetzt...
Vielleicht ist der heutige Anspruch auch ein anderer an so ein Auto als damals, wo man mit einem normalen Verkehr einfach mitschwimmen musste, wollte. Und da ging das vielleicht auch noch so ein bisschen, aber man hatte eigentlich immer das Gefühl, mehr Leistung täte dem Auto gut.
Ja,
also wenn man mal einen Benziner gefahren hat oder so einen 123er 230e,
ja,
haben wir gut. Einmal am Wochenende ja, so
mega
von Bekannten zur Verfügung gestellt bekommen, meine Eltern. Und da bin ich mit meinem großen Bruder mit dem Ding gefahren und wir haben gedacht, in was für einer Rakete sitzen wir denn hier?
136 PS.
Ja. Unfassbar.
Ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Und vielleicht lag es auch ein bisschen, also das, was du gesagt hast mit Wartungsstand, glaube ich auch dran. Und ihr wisst das vielleicht auch noch, der eine oder andere hat damals auch mal etwas günstigeren Sprit getankt.
Heizöl,
ja, ging.
Das
ging.
Kann ich nur vom Hören sagen.
Ging, ja, ja.
Das ist nicht witzig.
das ging übrigens in Spanien noch viele Jahre so. Die haben ja so einen subventionierten Schiffsdiesel, der ist auch eingefärbt. Darfst du im Auto eigentlich auch nicht fahren, aber haben die auch immer noch gemacht. Und die waren dann natürlich auch, häufig haben die auch 123er gehabt, die konnten das ja auch noch ab. Also in so modernen CDI den Schiffsdiesel reinkippen, glaube ich,
das ja, ist gut, nicht ja.
So heiß.
Sofort Feierabend.
Das heißt, genau.
Alle Steuergeräte auf Alarm.
Genau. Ja, ja, und was kam nach dem Strich?
Dann kam Familiengründung. Dann ging das so langsam los, dass man sagte, jetzt werden wir mal seriös und vernünftig. Die Freundin wurde Ehefrau und Kinder kamen dazu und dann kam erstmal eine Pause für das automobile Hobby. Also ein Twingo für die Stadt und ein Charan für Kinderwagen und Kindersitze und Babyspielzeug und was da man so alles benötigt. Also
mit heizbarer Frontscheibe?
Mit heizbarer Frontscheibe, ja.
Finde ich immer, witzig, weil immer wenn es Autos gibt, die so Crossover sind, also sprich in diesem Fall Crossover ist gemeint, die es halt beispielsweise von Ford und von VW gab, hat man immer gut die guten Sachen, die es bei dem einen Marke gab, übernommen. Und die Frontscheibe beheizt kommt ja ganz klar von Ford.
Ja.
War eine ganz coole Sache eigentlich.
Ja.
Wünscht man sich auch heute manchmal.
Ja, war damals halt eine vernünftige Entscheidung und hat auch Spaß gemacht. Aber ich merkte, da fehlt irgendwas. Und wenn man irgendwie dieses Benzin-Öl-Gemisch schon mal im Blut hatte, dann will man da nicht wieder von los. Und dann kam irgendwann mein erstes Cabrio. Ein 280 SL Mercedes Handschalter. Auch in so einem Grau, in schwarzes...
Eine Pagode.
In den 107er.
In Araber Grau?
in so einem Araber, war nicht Arabergrau, war Anthrazit, 172.
Ach, steht die hinten an SLC. Bei mir hinten alle.
Ja, ja. Genau, 120. Und das als Handschalter, Viergang-Handschalter, auch so ein Buchhalter, also ein Außenspiegel, 79er.
Fährt aber gut. Was braucht man mehr beim 107er? Was braucht
also, ich habe das, war fantastisch, war
alles,
toll.
Was es mehr gab, gab es in der Pagode schon gar nicht.
Ja, war klasse. Hat richtig viel Spaß gemacht, Saisonkennzeichen, weil noch nicht ganz 30 Jahre. Dann.
Schöner Doppellocker.
Lief sehr toll. Und das war das erste Auto, was ich tatsächlich mit einem finanziellen Plus beendete. Also als ich den verkaufte, habe ich mehr Geld bekommen, als ich dafür ausgegeben habe. Und damit war ich natürlich ganz weit vorne und habe gedacht, das ist jetzt, bist du dem Hobby total verfallen. Und dann kam nochmal ein Strich 8 und diverse andere mehr oder weniger exotische Autos oder auch nicht exotische. Also so dieses ganze Mainstream Oldtimer, Klassik-Portfolio mit Schwerpunkt deutscher Herkunft. Mhm. Das ist so dann irgendwie durch meine Hände geglitten, weil ich da auch Spaß dran hatte. Also Teil des Spaßes war auch das Suchen und Finden und Recherchieren und das dann Beute erlegen. Mhm. Und wie bei so einem Löwen in der Wildnis, die Beute ist erlegt und aufgegessen und dann kommt irgendwann ein neues Hungergefühl. Und so kam das dann, dass das immer exotischer wurde. Bis es dann irgendwann zu einer Situation kam, so ein Schlüsselerlebnis, ein Fiat 131 Mira Fiori Familiare.
Mhm.
In Gelb.
Mhm. So ein hell, also so ein blassen Gelb.
In so einem schönen, so einem blassen Gelb. Ja, in ein schwarzes Vinyl. Auto hässlich wie die Nacht eigentlich. Für viele so ein Osteuropa-Auto.
Ja, weil es eine Lizenz gab von Lada, ne?
Nein.
Und nicht nur, also reichlich.
Rein optisch ist er
nicht. Nein, das ist ein 124er Fiat. Mirafiori ist ja 131.
Aber Mira, jetzt muss ich mal kurz fragen. Der Mirafiori Familiare ist dann ein Kombi?
Ja.
Ja.
Okay. Das ist 131 Kombi, den gab es nur in Italien.
Ja.
Okay.
Wobei meiner Erstzulassung in Frankreich hatte.
Ich weiß gar nicht, gab es den als Seat sogar, weiß ich gar nicht.
Gab es auch als Seat.
Und in der Türkei ist er gebaut worden, als Tofa-Stamm.
Aber es gab Russland diverse Autos, die optisch, also Fiat 124 bzw. 128, die wurden ja in diversen Ländern in Lizenz gebaut. Und irgendjemand hatte doch mal geschrieben, dass eigentlich dieser Fiat das meistverkaufte Modell der Welt sei, wenn man diese ganzen
124er.
Wenn man diese ganzen Derivate bzw. die ganzen Sonder- oder Lizenzbauten mit berücksichtigen würde, wären es in Summe mutmaßlich mehr als vom Käfer oder vom Model T gebaut. Weiß ich aber nicht. Also letztendlich fand ich dieses Auto aufgrund seiner sehr individuellen Form und seiner eigentlich sehr schlichten Hässlichkeit total spannend. Und so ein Auto, der war original, also Erstlack und ganz was Besonderes irgendwie. Aber wie das manchmal dann so ist, die Beute war erlegt und ich habe ihn verkauft. Und der sehr nette Käufer, der das Auto dann bei mir zu Hause abholte, als der vom Hof fuhr, habe ich schon zu mir gesagt, scheiße, hättest den mal behalten. Also da habe ich mich schon geärgert. Mhm. Weil mir war ziemlich schnell klar, so einen findest du nicht wieder. Also ein Mercedes oder ein Käfer oder ein Pagode oder ein SL oder was auch immer. Das findet man immer. Aber so ein Exot, schwierig. Und dann war das so ein auslösendes Moment, dass ich mich mit richtigen Exoten anfing, ein bisschen näher zu beschäftigen. Und dann durch eine frühkindliche Prägung, ein Onkel von uns hatte ein Fiat-Autohaus in Oldenburg und hat da also als Fiat-Vertretung Fiat gehandelt. Meine Eltern hatten in den 70er Jahren diverse Fiat. Und ja, so kam es, dass ich dann komischerweise dieser Marke eine ziemlich hohe Zuneigung zugute kam. Und so kam es dann, dass sich meine Leidenschaft auf Fiat-basierte Sonderkarosserien entwickelte. Und inzwischen sind es einige, Exoten, die vielleicht in, wenn überhaupt, homöopathischer Stückzahl überhaupt gebaut wurden. Und das finde ich sehr spannend, mit Autos rumzufahren oder Autos zu zeigen oder Autos zu bewegen, wo es viele Menschen gibt, die sagen, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, was ist das? Mhm. Finde ich spannender als noch einen schönen 300 SL oder eine tolle Pagode. Mhm. Die fahren wahrscheinlich auch wesentlich besser. Aber
so ein, ja, so ein, in dem Fall nicht.
Nee, da weiß ich nicht. Da ist Form, Farbe, Design vielleicht auch nicht immer eine hundertprozentige Schönheit von allen Seiten, aber eine sehr hohe Individualität. Und das finde ich halt spannend.
Ja, dann erzähl doch mal, was im Moment so in deiner Sammlung für Besonderheiten stehen.
Also da fange ich mal mit einem an, der... das ist ein Fiat 850 Visitor-Bus, so wurde er offiziell von Bertone bezeichnet.
Traum.
Gibt es mutmaßlich, sollen 10 gebaut worden sein. Auf Basis Fiat 850 hat Fiat, Firma Bertone, beauftragt, bau uns ein Besucherfahrzeug, wo 6 Personen bequem sitzend rundherum wunderbar für sich individuell gucken können. Jeder für sich kann ein- und aussteigen und auch eine gute Panoramasicht nach oben. Und ja, dann wurde halt dieses Auto so designt, eigentlich nur für Werksbesichtigungsfahrten auf dem Fiat-Werksgelände. Und die sind also nie offiziell irgendwie in Verkauf gekommen, wurden aber alle irgendwann abgegeben, verkauft.
Und waren zulassungsfähig tatsächlich?
Ja, also hatten entweder italienische oder dann irgendwo europäische Zulassungen. Mhm. Und ich habe meinen vor nicht allzu langer Zeit in einer holländischen Sammlung gefunden, beziehungsweise ich wurde gefragt, wie findest du solche Autos? Ich glaube inzwischen, die Autos finden mich. Mhm. Also man guckt natürlich sehr aktiv und irgendwann macht das Klick und dann denkt man, oh Gott, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Und dann ist das richtig spannend. Und Besonderheit bei diesem Fiat-Bus ist, dass da tatsächlich mal der Papst mitgefahren wurde.
Oh wow.
Also da gibt es Papst Johannes Paul II.
Aha.
Ja, der ist damit mal bei irgendeiner Werksbesichtigung in Italien tatsächlich drin bewegt worden.
Sind die denn alle gleich gewesen von der Außenfarbe eigentlich?
Nein, es gab, glaube ich, zu der Zeit in den 70ern, das ist ja ein Baujahr 76, gab es, glaube ich, 2 Kombinationen. Einmal so eine grau schlicht blaue, hatte so einen blauen Querstreifen und einmal so eine knallige Gelb-Blau-Kombination oder Grün-Blau-Kombination, so wie meiner, also so richtig 70er Jahre.
Und so ein Graublauer ist der, der in Padua vor 2 Jahren stand, ne? Kann das sein?
Genau, ja. Genau. Ja, und es gab auch einen Gelb-Blauen in Padua.
Ich finde mega, die Dinger.
Ja.
Sieht
ja
aus wie das Auto von Fred Feuerstein.
Ja, also ein Freund von mir, als er das erste Mal das Ding gesehen hatte, ist das eine Gondel?
Nee, das ist vom Design her,
also es ist
auch innen drin die Sitze und so, das ist einfach, der ist ja komplett durchgestylt, der war.
Es ist, also alleine die Felgen, wenn man die anguckt, da kann man eine halbe Stunde vorstehen und sich die Felge angucken und denken, das gibt's doch gar nicht.
Gibt es noch jemanden in Deutschland, der so einen hat?
Ich behaupte mal, nein. Okay. Aber ich, also man sagt, es sollen 10 gebaut worden sein, ich weiß es nicht.
Stand deiner hier bei, wie heißt der, Potomac oder Potomac dahinter?
Nein.
Nee, stand da auch einer, ne, jetzt?
Nee, bei Potomac stand der nicht. Aber ich habe den halt über einen Händler in Holland gekauft, aber es war nicht Potomac.
Egal, ist auf jeden Fall mega cool.
Ja, dann gibt es noch einen Fiat 1100 TV Design von Bertone, von Buono, Entschuldigung, auch ein Einzelstück.
Mhm. Der ist schön.
Der stand mal in Bremen auf der Messe, da hattest du den ja auch mal gesehen.
Genau, und da habe ich damals gesagt, das ist das schönste Auto, was hier auf der Messe steht.
Ja, gebe ich dir recht.
ja, Wahnsinn.
Das ist ein ganz schönes Auto und der hat uns, also meine Frau und mich, die hat meine Leidenschaft zu alten Autos, teilt sie und fährt gerne mit mir Rallyes und macht sowas auch gerne mit. Und wir hatten das Glück, dann mit diesem Bertone, mit diesem Buono Fiat 2015 auch die schöne italienische Rallye mitfahren zu dürfen.
Oh
ja. Ja.
Und auch tatsächlich auf eigener Achse dahin gefahren? Oder?
Nee. Den haben wir hintransportiert, dann da die 1700 Kilometer
oder 1000 Tage Meilen
gefahren. Millimilia.
Genau.
Ja, 1000 Meilen. Also es war Erfüllung eines Lebenstraums für uns.
Schön, stark.
War ganz klasse.
Dann gucken wir doch mal, was wir hier
haben. Der stand damals in Bremen, hatte nicht einen eigenen Stand alleine, ne?
Der stand
in der Halle.
Der stand in Halle 4 beim ADAC mit auf dem Clubstand, genau.
Mega Auto.
Ja. Ja, das sind halt Autos, die sieht man einmal und dann eigentlich nie wieder im Leben, ne?
Oh, ist also,
ja, und davon gibt es, also habe ich inzwischen mehrere. Also es gibt sowas Ähnliches noch von Gia. Der steht bei mir.
Mhm. 1100er auch?
Ein 1100er TV.
Der ist sowieso sehr faszinierend. Die Italiener haben ja auf also diese ganzen Karosserieschneider haben ja auf Basis von jeder Serie von Fiat immer eine Sonderkarosserie gehabt. Ja. Ich hatte hier, ich habe den ja, jetzt nicht mehr hier stehen, ich hatte mal hier so einen Querschnitt aus dem Baujahr, hier stand nochmal ein Samantha Fiat und hier steht noch ein 850 Vignale Coupé.
Ja.
Und, ich muss das genauer erklären. Das Samantha ist, für die Zuhörer, wissen die gar nicht, was ich meine. Das ist ein Fiat 124 Vignale Coupé. Hm?
125
S. Ich hatte eine Eveline hier stehen. Genau. Und der.
Benannt damals nach Samantha Fox. Die war ja in den 80ern aus.
Die war noch gar nicht geboren, 1967. Oder?
Nee.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Glaub nicht.
Samantha Fox, das ist wieder so dein Kaliber hier, ne?
Ich habe kein Bild vor Augen.
Immer. Das ist ein Chauvinist, das ist unglaublich. Kommt immer wieder durch, auch im neuen Jahr.
Ich weiß aber, wie der Samantha aussieht.
Wie Samantha aussieht?
Mhm. Vignale Samantha?
Der Fiat weiß, wie sieht der denn aus?
Gut. Der hat auch so liegende runde Scheibe.
Das gibt's nicht, woher weißt du das?
Ja, weil ich.
Also vorher gelesen heute.
Nee.
Hast du einen Samantha eigentlich?
Ich habe einen gehabt.
Also ich hatte hier den Evelin auf jeden Fall stehen und den. Das waren ja alles Michelotti-Entwürfe von Vignale.
Ja.
Und die waren ja aus einem Baujahr wie der 850. Dann hast du also 850, der kleine. Also es wäre so, als hätte man einen VW Golf, ein Polo genommen mit einer Sonderkarosserie. Dann hätte man einen Golf genommen, eine Sonderkarosserie. Und dann noch einen Passat mit einer Sonderkarosserie. Und das haben in Italien aber dann zig angeboten.
Richtig.
Ja, also Pininfarina hat was gemacht. Es ist unglaublich, diese Szene. Ist wie das
nie an
dieses
Coach-Building. Also Fiat war die große Mutter.
Genau.
Und hat den kleinen Karosserieschmieden, manchmal bessere Doppelgaragen, einfach die Chassis und die Technik hingestellt und gesagt, hier habt ihr ein Kilo Blech, macht, was ihr wollt. Und dann haben die daraus die wunderschönsten Karosserien gedengelt. Und
Wahnsinn.
Ne? Das ist unfassbar, mit was für handwerklicher Fertigkeit und Kunst die dann ganz tolle Karosserien gebaut haben. Und diese Optik und die Liebe zum Detail, oftmals. Also manchmal hatte man auch das Gefühl, gut, die haben mittags eine Pizza gehabt und anschließend noch ein bisschen Pasta und dann noch eine Flasche Rotwein und dann merkt man, okay, nachmittags, das Heck, der Designer hat, war besoffen. Der hatte keinen Bock mehr. aber nichtsdestotrotz, das gibt es heute nicht mehr. Also ich glaube, in Deutschland gab es in den 50er Jahren auch noch so ein bisschen diese klassischen Karosseriebauer, VW, Rometsch, Wendler,
Gewesen gegen das, was in Italien.
Aber in Italien hatte jedes Dorf oder alles rund um Turin, um Fiat, da war ein Schmelztiegel und da waren so viele tolle, kreative Ingenieure und Designer, das ist toll. Und da geht es mir weniger um Leistung oder um schnell um die Ecken kommen, sondern um
Stil
einfach schön und angucken. Und
Das hat so einen gewissen Stil, so eine Eleganz haben die Autos ja gehabt.
Ja.
Das haben die bei uns nicht gehabt.
Das also so, Design können die Italiener.
Nee, Wahnsinn.
Ja, wirklich. Das ist
gar diese Frage. Szene auch. Also diese, ich hat mich auch immer fasziniert, diese Autos.
Verrückterweise ja, dann, also ist ja jahrelang noch so gewesen, dass eben Giugiaro die Karosserien gemacht hat, auch für deutsche Hersteller und so weiter. Also
Das kannst du damit noch gar nicht mehr vergleichen mit diesem Coach-Building.
Nein, mit Coach-Building nicht, aber ich meine grundsätzlich italienisches Design.
Ach so, ja. Ne?
Also, ja, ein echter Traum.
Bruno Sacco war auch Italiener.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt, aber trotzdem würde man irgendwie nicht sagen, dass Sacco-Design italienisches Design ist, ne?
Nein.
Würde man nicht.
Nee.
Das ist schon sehr, sehr eingedeutscht.
Ja.
Teutonisch.
Ja. Was hast du denn noch Schönes?
Mein letzter spannender Fiat ist ein Fiat 1200 mit einer Sonderkarosserie von Vignale, den er Wonderful genannt hat. Ein Auto von 1958 mit der Besonderheit, dass es damals schon ein Targa-Dach hatte. Also Porsche gilt ja allgemein als Erfinder des Targas, also des herausnehmbaren mittleren Dachteils. hat das aber meines Wissens nach 64, 65, 66 auf den Markt gebracht. Vignale hat halt 8 Jahre vorher schon so ein Auto konstruiert und tatsächlich auch gebaut. Und den Beweis gibt es also auch. Und es ist ein wunderschönes Auto, auch weniger wegen der Fahrleistung, denn des wahnsinnigen Designs. Also ein bisschen amerikanisch angehaucht, Heckflossen hinten, aber ja, ganz, ganz was Besonderes. Und ja, das ist halt so das, dem ich total verfallen bin.
Da ist er, der Wonderful. Oh ja. Ja, der sieht tatsächlich ein bisschen amerikanisch aus. Sieht so ein bisschen, wenn man das auf den ersten Blick sieht, denkt man, die Miniatur davon gibt es im Kinderkarussell.
Ja.
Ja, also ja. So gefühlt, ne?
Ja.
Weil mit den Heckflossen und dem offenen Targa-Dach, das sieht schon sehr speziell aus, das Auto, ne? Ja, aber also, super schön.
Ja.
Wonderful bei Vignale.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch der, ne? Der beige,
ja,
mit den.
Ja, ja, genau.
Mit das sind immer nur eine Handvoll, die so.
Also, man weiß nicht ganz genau, wie viel, unterschiedliche Quellen. Es gibt welche, die sagen, es sind 6 gebaut worden, andere sagen, es sind nur 3. Das ist ja auch so ein bisschen spannend, dass man das im Zweifel auch nicht wirklich so richtig nachvollziehen kann. Und,
ach, das, was ich jetzt hier gerade sehe, ist dein Auto der zweifarbige, ja?
Mhm.
Hm. Ist auch, wenn man nur davon eingibt, also so rein von Farbkombination her auch der schönste, ne? Weil das irgendwie so, das ist schon cool, ne?
Also
ist das Gold? Ist das goldfarben?
Sieht so ein bisschen goldig aus, ja.
Ja, sehr cool. Wow.
Ja.
Wow, und das ist das Dach nimmt man quasi raus?
Nimmt man raus und kann es hinten in eine Vorrichtung in den Kofferraum legen, dass das da also auch vernünftig drin liegt. Ja, also da hat Herr Vignale schon ganz viele tolle Ideen gehabt oder Überlegungen gehabt.
Ja, vor allem ist es auch sehr offen, ne? Es ist nicht, also ich hoffe, ich kann da mal ein Bild davon zeigen. Also grundsätzlich ist es halt so, dass das Dach sehr, sehr offen ist. Ein sehr großes Targa-Dach, muss man sagen.
Ja, ja. Ja.
Und
deshalb muss der Kofferraum hinten auch so lang sein, damit es auch reinpasst.
Ja, aber das bringt dem Auto, also tut das gut von der Länge und von der Form her.
Aber es ist ein kleines Auto, ne?
Es ist, ich bin nun kein kleiner Mensch, aber ich passe da vergleichsweise auch mit geschlossenem Dach.
Aber es ist nicht über 4 Meter, oder?
Nee, knapp drunter.
Wahnsinn, stark. Auch mit der Hutze in der Haube, ne?
Ja.
Der sieht ja wahnsinnig aus.
Der Ausschnitt mit der Hutze war gerade wie so ein Lancia Flaminia.
Hat so ein bisschen was davon, ja.
Und es steht tatsächlich auch wundervoll dran, in einem wunderschönen Schriftzug.
Ja.
Also ehrlich, ja, also da kommen ja gerade so ein paar Sachen zusammen, wo man sagt so,
das cool. Der wundervoll.
Ja, der würde sich auch, also ist, würde ich jetzt mal sagen, vorsichtig mal, ist auch ein Pebble Beach Auto, ne?
Ja, das sind überhaupt solche Autos, die, sind ja diese Schwetzingen, also diese ganzen, wie heißt das?
Automobile Schönheitswettbewerbe.
Ja, genau, richtig, da gehören die hin.
Ja.
Ist richtig.
Ja.
Ja, das ist auch das schönste Auto, was ich hier je verkauft habe, war der auch Einzelstück, aber man hat ja noch einen Schrotthaufen gefunden von Bia 230S. Oh,
ja.
Das ist das schönste Auto, was ich jemals verkauft habe.
Ich hatte mal das Vergnügen, das Auto in echt sehen zu dürfen.
Der stand mal, also bevor den der Besitzer dann hatte, der stand ja lange bei Thiessen zu verkaufen und noch in dem alten Gebäude oben. Ich glaube, ich war alleine 3-mal bei Thiessen, nur um in diesem Auto zu sitzen.
Ich habe leider nie drin sitzen dürfen.
Ich habe da drin gesessen und gesagt, ja, und dann der Preis war ja immer variabel bei Thiessen. Das ging immer von bis. Dann kostet er mal 110, dann kostet er wieder 70, gehen wir hin und her. Und ich habe, dann war ich nochmal wieder da, habe gesagt, ich muss mir nochmal den Fiat angucken. Dann bin ich da wieder reingesetzt, habe ich gesagt, was für eine geile Karre. Und dann war er irgendwann weg. Und dann hat ihn tatsächlich ein Kunde gekauft, den ich kenne, der hat das auch schön gemacht, der hat ihn nämlich neu lackieren lassen und diesen wirklich verrotteten Teppich rausgerissen, hat einen neuen Teppich reinmachen, das ist in der Originalfarbe. Ich bin ihn auch gefahren dann, wie ich ihn verkauft habe. Der fuhr tatsächlich gut, also dafür ein Prototyp überraschend gut. Geiles Auto.
Ja.
Das Geilste, was ich je verkauft habe.
Ja, ich muss sagen, natürlich habe ich so ein Auto noch nie gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass es das gibt. Jan, das ist auch wirklich ein Highlight.
Ich wusste das auch nicht, den kannte ich auch nicht.
Ja,
den war mir jetzt auch nicht bewusst.
Ja, okay.
Das ist eher nicht aber das ist das Spannende halt. Also, dass man, ihr seid ja nun echte Profis und beschäftigt euch mehr oder weniger rund um die Uhr mit diesem Thema.
Mit neuen Mercedes.
überhaupt mit Autos. Und es ist natürlich schön, wenn man wieder eine Pagode auf der Straße sieht und die rumfahren sieht. Und das ist Aber es ist doch viel spannender und das muss jetzt nicht ein leistungsstarkes Auto sein, aber wenn man davor steht und denkt, was ist das, wie ist das schön oder wie ist das auch nicht schön, dass man da was hat, worüber man sich streiten oder austauschen oder sagen kann, wo kommt das her, warum, was haben sie da denn gemacht, der sieht ja aus wie das und das, das ist doch, ich finde das spektakulär.
Das ist das Salz in der Suppe der Szene, diese Autos.
Ja. So, ja, das ist so.
Ist so.
Das ist so.
Weil auch wenn du über Messen gehst oder ja gut, haben wir jetzt ja dieses Jahr nicht gehabt, letztes Jahr nicht gehabt, aber wenn man mal über eine Techno-Klassiker geht oder auch in Bremen über die Messe, gehst du halt durch vier Hallen und denkst, ja, nochmal ein Mercedes, noch ein Porsche, noch so dort, dann kommst du in diese, welche Hallennummer waren das, wo dein Auto stand damals?
Das stand in Halle 4.
Vier. Dann kommst du in die Halle 4 und dann steht da plötzlich dieser Fiat und sagst, boah, das kann nicht sein. Von den, ich wusste, wahnsinnig.
Also das ist mutmaßlich das einzige noch existente Exemplar von diesem Typ. Also ich habe noch keinen anderen gesehen. Wenn man im Netz recherchiert, sind zwei sichtbar. Einer ist komplett weiß und einer hat halt ist halt blau mit schwarzem Dach und der schlicht weiße ist das gleiche Auto vor der Restaurierung.
Okay. Das ist ja wie mit dem Ghia 230S, der hat auch drei Farben.
So.
Der wurde mal, ich glaube, in Silber als erstes Mal gezeigt auf der Messe. Und für das Jahr danach wurde er in Rot umlackiert.
Ja.
Die hatten ja dann, diese kleinen Hersteller hatten ja gar nicht das Geld, zwei, drei Autos zu bauen immer.
Genau,
die waren, und die haben
einmal Farbe war günstig.
Die nächste Messe wurde ja neu lackiert und hier, ach guck mal, das ist das neue Modell, das ist jetzt der 230S.XY und war das gleiche Auto, anderer Lack drauf.
Wie bei Monteverdi, ne?
Ja, Monteverdi war ja das war ganz schlimm, da hat's, die hatten wir ja schon.
Aber das ist schon echt spannend.
Und dann hatten der Franzose nochmal wieder umlackieren lassen, der ihn gekauft hat. Und so hast du ihn, siehst du, wenn du das googelst, meinst du, du findest drei Autos, immer dasselbe Auto. Hm. Color Change.
Und das Grün, was er zum Schluss hatte oder immer noch hat, mutmaßlich, ist auch die am besten stehende Farbe für dieses Auto.
Ja, sieht echt toll aus. Also ist ja die Farbe hat er seit den 70er Jahren.
Ja.
Genau, hat der Franzose umlackieren lassen.
Ja, stark. Ja, tolles Ding.
Stark.
Ich weiß ja, wo er steht jetzt.
Das hilft mir nicht.
Nee, das war Hammer, das Auto. Unglaublich. Der ihn gekauft hat, der hat nämlich auch ein 450 SS Cabriolet.
Okay.
Und das Lustige ist, der Wagen war ja, was heißt, nicht günstig. Also gut, war ein 200.000 Euro Auto dann im Verkauf. Und passiert natürlich erstmal gar nichts bei so einem Auto, weil sucht ja erstmal keiner nach. Und so zwei, drei Leute gucken dann schon. Und dann innerhalb von zwei Tagen haben dann, der Wagen ist jetzt in Belgien, rief der Belgier an, ja, ich komme sofort und gucke mir das Auto an und wir sind ja interessiert. Da habe ich einen Termin gemacht. Und bei mir zählt, wenn ich einen Termin mache, ist Termin, Punkt. Und eine Stunde bevor der Belgier kommt, ruft ein Schweizer an und sagt, ja, er interessiert sich für das Auto und die witzig, er hat auch einen 450 SS Ghia, den er seit Jahren restauriert. Der wird nicht fertig. Und jetzt hat er gedacht, komm, egal, jetzt kaufe ich mir das Coupé. Mhm. Da habe ich gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Termin. In einer Stunde kommt jemand aus Belgien.
Ja, das mit den Terminen habe ich ja leidvoll auch schon bei dir erfahren.
Er ist bei mir ganz...
Ja, ist auch richtig. Also ist ja auch fair und korrekt.
Nee, also was wichtig ist, ist dieses fair.
Ja.
Das ist wichtig. Dass wenn einer einen Termin macht und kommt, wie aus Frankfurt, der heute hier war wegen dem Kammern, der hat schon vor einer Woche angerufen, ja nicht, dass wenn er dann kommt, das Auto verkauft. Ich so, was? Natürlich nicht, weil hier steht ja nichts, was jemand braucht.
Das stimmt.
Sondern geht es immer nacheinander, Stück für Stück.
Ja. Wobei, brauchen ist ja immer ein relativer Begriff. Also für, für das Seelenheil ist vielleicht...
genau.
Vielleicht doch also so, dass man es braucht.
Ich schaffe ein Bedürfnis, aber man braucht es nicht.
Abgesehen davon, ich habe gestern Abend auf N3 die Doku gesehen über den Jahrhundertwinter. Und wenn ich dann den Land Rover sehe, dann denke ich, okay, wäre schon ganz gut, wenn man den hat, wenn wieder so ein Jahrhundertwinter kommt. Denn damals hat sich ja gar nichts bewegt. Gab doch nicht viele, die damals einen Geländewagen hatten.
Wobei, ich weiß nicht, ob da mit dem Diesel bei minus 20 Grad das Ganze noch funktioniert. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern in diesem schweren Winter damals mit ihrem Strich 8 schon immer ein bisschen Benzin beitanken sollten, damit der Diesel nicht flockt.
Ja, stimmt. Mhm. Ich habe jetzt so ein Panda 4x4 hier stehen, da komme ich überall durch.
Ja.
Habe ich so ein geiles Video gepostet. Fiat Panda 4x4, Beschleunigung gegen Porsche Taycan in Schneematsch.
Habe ich gesehen, aber...
Und man sieht, wie dem Taycan die Räder durchdrehen nämlich.
Ja, stimmt.
Zu viel Leistung.
Stimmt, aber wenn ich das Video gucke, ist die Beschleunigung des Panda ein Ticken zu schnell für den Panda. Also irgendwas ist da auch drin.
Nee.
Oder es ist ein Ticken schneller gedreht.
Also nee.
Es Der das, geht ab.
Der Winkel ist auch, der Taycan gewinnt ja hinterher.
Wenn du genau hinguckst, siehst du,
dass der wegzieht.
Also auf die ersten 10 Meter ist das sehr ähnlich.
Ja, es ist ja auch erschreckend. Das Ding ist ja so kurz übersetzt. Das ist ja unglaublich. Du musst ja in einer normalen Situation einen zweiten Gang anfahren.
Ich würde ja gerne mal einen haben, aber man will mir ja keinen verkaufen.
Ja.
Du hast mir vorhin auch noch was Schönes gezeigt. Du hast einen tollen Geländewagen.
Ja. Ja, das ist so ein. Auch sowas, was man nicht sucht und wo man über eine schöne italienische Oldtimer-Messe läuft und dann einfach vor so einem Auto stehen bleibt und denkt, der sieht gar nicht so schlecht aus.
Was ist das für ein Auto?
Toyota Land Cruiser, 86er. Und ja, in einem sehr originalen Beige mit orangen Dekorstreifen versehenen Auto.
Richtig heiß. Ich kenne das auch. Ist das der voll restaurierte?
Ja. Nee, der ist nicht voll restauriert. Der sieht nur sehr original
aus. Also aber
der
sieht aus wie neu.
Der sieht sehr original
aus. Ich weiß, welches Auto es ist. Der stand in Padua.
Der stand in Padua vor zwei Jahren.
Der stand
mit weißen Felgen, große
Felgen. Genau, ja. Der stand aber nicht nur in Padua. Den habe ich zweimal gesehen, den Wagen.
Okay. Also ich habe ihn nur in Padua gesehen.
Da habe ich ihn das zweite Mal gesehen in Padua. Ja,
okay.
Und also da lag ein Spiegel drunter.
Der
sah von unten schön nämlich aus wie
mega genau. Auto. Ja, also technisch ja. wurde er und den habe ich hier.
Mega Auto.
Also das auch sehr witzig. Ich habe das Auto gesehen und habe gedacht, suche ich nicht, will ich auch. Also ist gar nicht mein Beuteschema. Hat nichts mit irgendwie cool, kleinen italienischen Autos zu tun.
Und nee,
aber ich habe dann drei Bilder gemacht und habe das meiner Frau geschickt. Von der ich ja vorhin schon sagte, die hat irgendwie das Gen irgendwie auch mitbekommen. Und zwei Minuten später kriege ich die Antwort, den fahre ich.
Ja, und schon hast du die Legitimation, ne?
So.
Das ist super.
Ja. Also es waren dann noch ein bisschen Verhandlungen natürlich nötig.
Und der war nicht, der, ja,
also aber
der
das,
hat
das,
einen knackigen Preis nämlich
da dran. Ja, das auch. Ging dann aber, also wir haben die Messe dann vorbeigehen lassen. Ich habe den also nicht direkt auf der Messe gekauft, sondern dann im Anschluss nochmal die Folklore getätigt und den teuren Transport und was da so alles dann ist. Wir haben uns dann letztendlich so geeinigt, dass ich gesagt habe, das passt. Und seitdem steht er bei uns. Und,
Hammer. Hammer.
Der sieht super schön aus.
Also ich habe den gesehen. Ich habe noch Fotos davon.
Ja,
auf meinem Rechner. Ich habe ihn fotografiert.
Als Jan das vorhin erzählt hat und er mir das Bild
gezeigt
hat.
Was ist Halle 12 stand der, wo die ganzen schönen Händler sind?
Ja.
Ziemlich am Rand.
Genau.
Ja. Spiegel drin,
das und ist dieses das unglaubliche Dekor an der Seite. Ich mag ja diese 80er Jahre Klebdekor.
Das macht das Auto.
Vielleicht ausgemacht.
Genau, ja. Das Auto ist wie so ein Prospektauto.
Ja, richtig.
Oder so ein Test. Richtig. Also hast damals eine Zeitung, so muss der aussehen. So sieht ein fantastisches Auto.
Witzige ist, ich habe sogar ein Modellauto in der gleichen Farbkombi.
Sag mal, mir fällt gerade noch ein, ich weiß, dass du ein ganz verrücktes Auto hattest oder hast du ihn noch? Den Nissan Rashin.
Davon hatte ich vorhin noch kurz erzählt. Das Hardtop, das Dachzelt, was auf dem Nissan Rashin drauf war, das ist jetzt auf dem
Toyota,
weil der Nissan ist nach diesem Projekt, meine Frau und ich haben an einer nicht klassischen Oldtimer-Rallye, aber an einer Europa-Rallye teilgenommen, 7.500 Kilometer durch 20 Länder Europas in 16 Tagen, keine Autobahn, kein Navi. Und da hatten wir uns auf der Bremer Messe vor 3 Jahren so ein Nissan Rashin, Rechtslenker, gab es in Europa
gab's gar nicht. Gab es Rechtslenker?
Ja, war ein Rechtslenker, Automatik.
Sieht aus wie ein Wartburg 353, ein bisschen modern.
Genau, ist tatsächlich auch an dem Design sich orientierend.
Ja.
Also Nissan hat ja einige von diesen komischen Autos gemacht, Retro-Autos. Ja. Der erste war der
Figaro?
Genau.
Ja, oder? War das der erste? Ja. Nee, es gab noch einen vorher.
Nee, der Figaro war der.
Ah, den und
der
Pau. Gibt es noch den Pau?
Das war später. Also der Figaro war der erste und da waren die ja auch des Erfolges total überrascht. Gutbrot Superior war die historische Vorlage.
Genau. Richtig,
stimmt. Und dann kam noch
den Figaro gibt es aber auch als Linkslenker, ne?
Ganz paar, glaube ich.
Ja, meine ich auch.
Genau. Hab
ich
auch gesehen. Und dann,
Automatik.
Der Pau war nach dem Rashin noch?
Nee. Ich glaube, der Rashin war so ziemlich das letzte.
Also, der Rashin, der gehört ja jemandem aus Hamburg und der hatte hatte mich gefragt, ob ich ihn verkaufen will. Mhm. Sag ich, wer stellt ihn nochmal in Bremen auf die Messe? Und dann habe ich hinterher gesagt, was ist eigentlich mit deinem Rashin? Nee, den habe ich verkauft. Dann habe ich gedacht, wer hat den Rashin gekauft? So.
Sitzt vor dir.
Ja, ich weiß.
Ja. Wir haben mit dem 7.500 Kilometer völlig problemlos.
Klar, so ganz
ist ja Großserientechnik.
Ja, das ist das Geile bei diesen Retro oder diesen Umbaudingern von den Japanern. Da ist ja Großserientechnik, die nicht kaputt geht, drin.
Ja.
So,
ja.
Und dann der Rest ist halt Design. So.
Ja. Schon gut, cool. Design ist immer, liegt da sehr im Auge des Betrachters.
Also, ja, ich finde es schon cool.
Ja, vor allem darf man halt nicht vergessen, dass das ja auch so ein Projekt ist, so haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, mit dem Polo Harlequin. Geld verdienen ist damit eigentlich nicht, ne? Das ist mehr oder weniger Prestige. Wir kommen ja nie auf die Stückzahlen.
Aber den hast du jetzt auch verkauft für den Raschin,
oder? Ja, genau. Hm, der wurde dann nach der
Schade, hätte ich eine Zahlung genommen auf den Panda.
Nützt ja nichts.
Nee, cool, aber ich ganz ernsthaft, ich finde das cool, dass sich einer solche Autos kauft.
Ja, also wir wollten halt, die Bedingung für diese Rallye war halt, das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein. Und wir haben halt...
War Bedingung Rechtslenker? Nö.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben halt diese Veranstalter auf der Bremer Messe kennengelernt. Und meine Frau, leichtsinnig wie sie ist, klar machen wir das, fahren wir mit, das will ich mal ausprobieren, so eine große Tour. Und dann sind wir halt durchs Parkhaus gelaufen und dann habe ich das Auto da stehen sehen und habe gedacht, eigentlich ist das genau das richtige Auto. Das ist ein Allrad, der hat eine Klimaanlage, die Rallye fand im Hochsommer statt und dann auch durch Südeuropa.
Also kannst du kurz sagen, wo die Rallye lang ging, weil das würde mich bei 20 Ländern
also interessieren. Also es ging Benelux runter, ja? Frankreich, Luxemburg, Österreich, dann Italien, dann ganz Ex-Jugoslawien und alle Länder, die da so links und rechts sind. Das war teilweise auch ein bisschen beängstigend, so, weil man irgendwie hin und wieder nochmal so Warnschilder hatte, Vorsicht Minen und sowas. Also war irgendwie auch ein bisschen spooky. Dann runter bis Albanien. Da war dann das erste Treffen mit allen Teilnehmern auf so einem Campingplatz. Und von da aus dann rüber Richtung Osten, Bulgarien bis ans Schwarze Meer und dann wieder hoch und dann die ganzen osteuropäischen Länder, die da noch so sind. Und dann wieder zurück.
Stark.
Also war eine tolle Erfahrung und wir haben gemerkt, dass auch in Europa noch dritte Welt ist. Also als wir so durch die ex-jugoslawischen Länder durchgefahren sind, da war das alles noch sehr westeuropäisch, touristisch erschlossen. Aber als wir dann über die Grenze nach Albanien kamen, das war so wie, ich war mal in den 80er Jahren in den USA oder frühen 90ern in El Paso und hatte da die direkte Grenze nach Juarez. Also das war erste und dritte Welt. Und dieser Schritt war auch der Schritt über die albanische Grenze. Da waren dann eben auf einmal Eselskarren und Pferdewagen im Alltagsbild. Mhm. Und das war schon erschreckend oder erstaunlich, dass man sowas in der heutigen Zeit in Europa irgendwie noch in echt und nicht als Folklore oder als irgendwie sowas sieht. Also das
Filmset.
Ja, war schon erstaunlich und prägend.
Ja, glaube ich. Ich glaube zwar, dass man die ganzen Eindrücke, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, bei 16 Ländern, 20 Ländern war es?
20 Länder.
20 Länder, 16 Tage. Tagen, boah, das muss man erstmal verarbeiten, ne?
Also es war ein tolles Erlebnis. Wow. Ja, meine Frau hatte immer mal die Idee, so, es gibt ja so Rallyes Hamburg-Shanghai oder Paris-Peking und solche Sachen. Nachdem wir diese Europa-Tour hinter uns hatten, vor allen Dingen diesen osteuropäischen Teil, hat sie gesagt, okay, ich muss das nicht haben. Also es ist schön, der Zufall wollte es, dass Start und Ziel in Bremen war. Es ist schön, dass Start und Ziel in Bremen war und nicht irgendwo in der fiesesten Pampa. Weil zwischendurch kommen dann schon mal Gedanken, was passiert eigentlich, wenn meinem Macker jetzt irgendwas passiert? Also das hatte sie mir dann hinterher erzählt. Und ich dann irgendwo in der Pampa stehe und weiß nicht und habe auch keinen Empfang mehr. Also wir waren ja mit modernen Kommunikationsmitteln trotzdem ja ausgestattet. Also Handy hatte man ja.
Klar.
Aber es gab eben auch Länder, wo das nicht funktionierte oder wo dann eben nichts war. Und
ja, das lässt einem ja schon im Normalen, also einen Tag irgendwie lost sein, ne? Also, ne? Wenn einem heute jemand das Handy klaut irgendwie, dann bist du ziemlich lost, selbst wenn du in Deutschland bist. Und wenn man dann vielleicht noch woanders ist, schon eine komische Geschichte, wenn man keinen Empfang oder ähnliches
hat.
Ja, stark. Aber ihr habt das ja geschafft und danach musste das Auto leider dann auch...
Also es war für uns eigentlich so eine Projektgeschichte. Sollte auch so ein bisschen ein Benefits-Ding sein. Mhm. Also wir haben dann auch Spenden gesammelt im Vorfeld und auch während der Rallye, um sie dann einem selbstbestimmten guten Zweck auch zuzuführen. Das war so ein bisschen dieser Charity-Charakter dieser Veranstalter. Und der Gedanke war zunächst, das Auto auch direkt zum Ende der Rallye zu versteigern. Das haben wir uns dann verkniffen, weil 7.500 Kilometer mit so einem Auto, da wächst einem das irgendwie auch ein bisschen ans Herz. Und dann haben wir ja gesagt, wir behalten ihn erstmal. Und dann stand er halt bei uns in der Halle und wir haben ihn da mehr oder weniger stehen gehabt, uns da auch mal dran erfreut. Und dann kam diese Geschichte mit dem Toyota dazwischen, wo das Dachzelt viel besser drauf passt.
Und, aber mit Dachzelt ist er ganz schön hoch dann, ne?
Ja, wir konnten endlich mal die Leiter richtig nutzen.
Nicht also mehr tiefgaragentauglich.
So, nee, nein, nein. Also das kann man vergessen.
Ja. Was gibt's denn in der Halle, von der du gesprochen hast, noch, von der wir jetzt noch nichts gehört haben? Da sind doch bestimmt noch ein paar Exoten drin.
Da sind noch ein paar Exoten drin, ja.
Also, mach mal einen kleinen Durchlauf.
Der, es steht da noch drin, ein Abarth Alemanno 2200 Coupé von 1962.
Großes
Ding. Einer von 28 gebauten, der einzige Rechtslenker.
Okay.
Also war immer in England, aber ich habe ihn dann nach Deutschland geholt.
Großes Tennis.
Ein 131er Fiat im Alitalia Rally Look, Walter Röhrl 1980, Rallye-Weltmeister. Habe ich ein
Bild von. Ist auch mal, wer ist die Rallye damit mitgefahren, mit dem Auto?
Walter Röhrl und nee. Christian Geisterfer.
Nee, das meine ich nicht, sorry. Die Bremen Classic.
Meine Töchter. Also ja, meine, genau. Meine älteste Tochter und eine Freundin
genau.
Ist damit die Bremen Rallye gefahren.
Und die sind auch ordentlich gefahren
damit. Die sind bestes Frauenteam geworden.
Also ich kann mich noch dran erinnern.
Und haben auch einen Sonderpreis für ihr sehr attraktives Outfit gekriegt.
Genau, also sie haben beide einen Overall angehabt.
Haben sich selber Overalls gemacht, im Alitalia-Look so ein bisschen designt. Und beides Blondinen, Anfang 20, ältere Herren auch sich nicht nur am Auto erfreut haben, glaube ich.
Ja, also ich war das erste Mal sehr traurig darüber, dass der Innenspiegel des 190 SL, als sie hinter mir gefahren sind, so klein ist. Nee, ja. Aber tatsächlich, ja. Das Auto ist natürlich ein absoluter Hingucker.
Ja.
Die Menschen haben halt Erinnerungen an dieses Auto, an dieses Alitalia-Design und den ganzen Wagen.
Ja.
Und dann eben zwei junge Damen da drin, die mit dem Auto, wie gesagt, auch ein bisschen sportlicher gefahren sind. Also nicht doof, ne, sondern eben einfach auch ein bisschen so, dass man Spaß dran hatte zuzusehen.
Wie fährt man denn doof?
Naja,
nicht so männlich.
Nein,
so
also nicht krollig blöd, ne?
Doof,
nicht unnötig Gas gegeben, aber
so
eben
wie
auch
du
nicht geschlichen.
Wie dir weggefahren bist mit dem Mustang.
Oh. Das, so, ich habe kein Gas gegeben.
Das macht das Auto von alleine.
Ich sage nur Soko Autoposer.
Wenn du meinst, das war schon Gas, dann fährst du das nächste Mal mit. Der ist klasse. Also der Alitalia 131er, wow.
Das ist wobei das nur ein optischer optisches Auto ist. Ne? Also der hat nicht.
Was für ein Motor hat er?
Der hat ja original.
Wenigstens 2 Liter?
Ja, der hat einen 2 Liter Motor. Etwas über 100 PS.
Und was war das denn original für einer?
131, ganz normaler 131.
Auch kein 2000 TC oder irgendwie
Nee, ganz normaler. Auch so eine spannende Geschichte. Ich habe so ein Auto bei der sehr schönen Sommerveranstaltung Schloss Dück in Original gesehen. Da hatte das Fiat-Museum ein paar Autos auch zur Verfügung gestellt. Unter anderem waren da auch Lancia Stratos und solche Dinge. Und die waren alle in diesem Alitalia-Look. Unter anderem dann halt auch dieser Fiat 131. Und da habe ich das erste Mal bewusst so ein Auto mir von allen Seiten mal im Detail angeguckt und fand diese Rallye-Optik so mega cool.
Mhm, das auch.
Und das Ding ist dann da auch über diesen Parcours gegeicht wie ein Irrer. Und das, dann fand ich das mega, mega, mega. Und hab gedacht, wenn du sowas mal findest, aber so ein richtiges Rallye-Offense ist auch finanziell, wo du denkst, na, da musst du alles, das ist alles Quatsch.
Wird und dann, eigentlich nicht verkauft, also ganz, 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 ganz selten.
eBay also USA habe ich dann so diesen Fake halt, also dieses optische Auto gesehen. Hab mit dem Händler da mal Kontakt aufgenommen, war aber alles auch mir zu teuer. Aber eBay hat ja diese doofe Möglichkeit, Preisvorschlag senden. Und nächsten Tag hatte ich meiner Frau zu erklären, du Schatz, wir haben ein Auto in Atlanta, das müsste ich mal nach Deutschland holen.
Ach, der kam tatsächlich in dem Design aus Amerika?
Ja.
Aber dafür haben die das ja ganz ordentlich gemacht, ne?
Wie kam der denn nach Amerika? Den gab es doch so da gar nicht, ne?
Ich habe keine Ahnung. Also,
ist ja auch egal. So wie du ihn gekauft hast, hat ihn da auch jemand gekauft.
War in eBay oder sich selber unterwegs gemacht. Also der hat ja so ein bisschen was Rotziges und auch ein bisschen Spuren schon. Und ich finde, das passt auch super. Also,
ja.
Aber du echt, so ein paar echte Autos gibt es schon zu kaufen. Es gibt in Italien so zwei, drei Händler, die haben schon was stehen.
Ja, das ist aber alles sechsstellig,
glaube ich. Du kannst da so tatsächlich. Ja. Was ich auch geil fand, ich fand immer von hier Tiptop die Lackierung, finde ich auch richtig geil.
Tiptop?
Tiptop.
Nicht Tritop?
Nee, Tiptop.
Kenn ich gar nicht. Sagt mir mal nichts.
Nee. Kennen die nicht, diese Tiptop?
Muss man mal googeln.
Das Tiptop Lancia.
Ja. Sieht gut aus. Lernt man wieder was dazu.
Hast du auch was nicht Italienisches in der Garage? Also ich meine mal abgesehen von dem Landcruiser.
Ja, was Deutsches natürlich. Aha. Also ein Käfer, so alt wie ich, 5 Tage jünger, nee, älter.
Mit oder ohne Faltdach?
Ohne. Mhm. Ohne Faltdach. Dann noch ein Brezelkäfer, ein 51er Rheuma-Klappe.
Erklär mal bitte Rheuma-Klappe.
Rheuma-Klappe heißt, der hatte vorne vor den Türen an den noch, also zwischen Kotflügel und Tür
Lüftungsklappen.
Öffnungsklappen, wo man Frischluft ins Fahrzeug hat reinkommen lassen können.
Wie bei den Jaguars früher auch.
Und dadurch man das, haben sich halt vielleicht Leute Rheuma, weil es gezogen hat. Und darum hießen die dann irgendwie Rheuma-Klappe. Besonderheit an dem Auto ist eigentlich, wenn man ihn sieht, denkt man, das Auto ist Kernschrott, weil total verbeult, patiniert,
geil.
Rotziger Erstlack. Letztes Jahr Bremen Rallye.
Ach, das war dein Auto?
Ist immer noch mein Auto, ja.
Der, der mit Öl eingerieben war?
Ja.
Ja.
Ja, da haben wir ja
auch einen Sonderpreis. Der hat natürlich bekommen. Auch erstmal einen Sonderpreis gekriegt.
Ja.
Das Auto wirklich, ist, also die Bremen Rallye, muss man ja sagen, ist halt eine tolle
Rallye. Veranstaltung.
Vielen Dank für diese tolle Rallye. Und sie startet halt immer vom Marktplatz.
Ja.
So normalerweise auf dem Marktplatz darf kein Auto. Also das darf nur einmal im Jahr dürfen da Autos rauf und das ist, wenn die Bremen Klassik gefahren wird. Und da standen wirklich tolle Autos, ne? Was man so hat. Durch die Bank weg, unterschiedliche Nationalitäten, alles war dabei. Diese Käfer, da haben alle drumherum gestanden und haben sich den angeguckt. Weil der Lack und die Optik waren so genial und je näher man hingeguckt hat, desto mehr hat man aber gemerkt, dass es trotzdem ein gutes Auto ist. Also, aber er ist halt, wie auch immer die Optik dieses Lacks, wie ihr das hinbekommen
habt. Also ich glaube, das ist tatsächlich...
ist so echt das, oder ist...
Ist echt.
Gemacht.
Also das, nein, der ist, das ist ein Scheunenfund, der dann technisch komplett gemacht wurde. Optisch aber in diesem ursprünglichen Zustand gelassen wurde. Natürlich wurden notwendige Anpassungen vorgenommen, dass das Ganze also nicht mehr irgendwelche abstehenden Teile hat oder so etwas. Aber man sieht richtig, dass dieses Auto auch durch lange Lagerung unterschiedliche Farbzustände, Rostzustände, Beulen hat. Und es ist halt total, total speziell. Genau.
Das ist super.
Und das Besondere, der Motor ist nicht, also ist kein Matching Numbers Fahrzeug. Ist ein 1600er 356 Motor drin mit 75 PS.
War schon drin oder hast du reinbauen lassen?
Nee, war schon drin. Wir haben den jetzt nochmal überarbeitet und ein bisschen schick gemacht.
Dann fährt der auch ganz flott.
Der fährt auch ganz flott, ja. Ja.
Nicht umsonst.
Also ganz was Besonderes.
Ja, nicht irgendwie. Umsonst habe ich ihn hier auf meinem Handy, deshalb muss ich so grinsen, weil ich wusste nicht, dass es deiner ist. Ich habe natürlich damals sofort ein Bild und ein Video davon gemacht, weil der wirklich genial war. Auch mit den Felgen, alles, was dazu gehört. Ja, dann waren da hinten die Skier drauf. Ja,
genau,
ne, sind mit immer denen noch. Du damals noch gefahren bist.
Ja.
Nein, aber mega Optik, wirklich mega Optik. Das ist halt manchmal so, man kommt auf so ein Treffen und wenn man gefragt werden würde, was würdest du dir wünschen, was du mal siehst, ich würde nicht darauf kommen. Wenn man das dort sieht, in der genau der Art und Weise, der Hammer.
Ja.
Wirklich. Also, falls du diese Schrottkiste immer mal verkaufen willst, ich würde die wohl nehmen.
Ja, der sieht super aus. Kommst auf die Liste.
Sieht super aus.
Ja, ja. Ja, das macht auch Spaß. Also, und da habe ich auch Freude dran, wenn es eben so ein bisschen individueller ist. Und manchmal eben extrem original, manchmal ist auch egal. Also bei dem zum Beispiel war es mir wurscht.
Es heißt Top-Tipp, nicht Tip-Top. So rum.
Ach so.
Top-Tipp?
Top-Tipp.
Ah, habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Nee, cool. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Cool, aber von dem Alitalia und von dem Käfer brauchst du kein Bild
schicken. Hier gibt es sogar einen Lancia 037.
Okay. Gut.
Ja. Was gibt es sonst noch Seltenes
in der Halle? Ja, es gibt noch Wenn es nicht italienisch sein soll, dann ist es tatsächlich, also ein Strich 8 habe ich zwischendurch tatsächlich jetzt wieder. Du hattest vorhin Ralf Kühl erwähnt. Der hat an dem Auto auch ein bisschen was gemacht und so sieht er auch aus. Auch ein ganz schieres, auch ein 200er Benziner in Silber. Also so wie meine Eltern ihn damals als Diesel hatten, so habe ich ihn jetzt als Benziner.
Innen?
Innen schwarz, Kunstleder, leider. Ich hätte am liebsten Velour, ist aber zu selten und nicht
wirklich findbar. Habe ich vom Strich 8, kenne keine einzigen.
Boah, ich denke auch.
Also meine Eltern, der silberne, der Diesel mit der 250er Karosse, der hatte Velour. Also es gibt ganz selten, gibt es das.
Ich frage mich auch gerade, wie das aussieht bei dem Auto.
Gab es das als Aufpreis?
Ja.
Habe ich nie gesehen.
Nee, ich kenne immer nur, also Stoff. Es war ja mit Kunstleder an der Seite bei dem Auto.
Echtleder und dieses Kunstleder. Und es gab aber auch Velour, konnte man kriegen.
Wobei das Kunstleder in Schwarz, deiner hatte, ist ja auch hier und eigentlich cool ist, super schön ist.
Also der 200 Diesel, den ich hatte, der war ja stoffblau. Das fand ich auch geil, stoffdunkelblau.
Auch schön, ja.
Und außen war der in diesem...
Babyblau.
Ja, wie heißt die Farbe? Ich komme gerade gar nicht drauf. Dieses hellblau. Gaswasserscheiße, Transporterblau, sage ich immer dazu.
Ja, weil das nicht ganz so richtig Babyblau war, sondern ein bisschen gräulicher. Ne?
Horizontblau, heißt die Farbe.
Ja, cool.
Toll.
Cool. Ja. Und hast du nicht auch noch so ein...
Schwarzes Velour oder was war das? Nee.
Nein,
schwarzes Kunstleder.
Ach so, genau. Und die Eltern hatten Velour-Farbe?
Die dunkelblau.
Dunkelblau. Und dann außen Silber.
Ja.
Geil, auch so eine geile Kombi.
Ja. Ja, aber natürlich mit den obligatorisch in den 70er Jahren dieses dicke Lammfell da drüben.
Aber in Silber ist wahrscheinlich dann auch schon zweite Serie gewesen.
Ja, war auch ein Zweitserienauto. Ich weiß nicht mehr das Baujahr, aber Silber, ne? Ich finde persönlich die zweite Serie auch schöner. Ich bin da relativ exotisch. Also die meisten sagen ja, Erstserie ist irgendwie mehr,
mehr ich alt. Ich finde von außen die zweite besser, aber ich finde das Lenkrad der ersten schöner.
So. Ja, es wirkt halt... klassischer oder älter.
Ja, das Lenkrad der zweiten Serie wirkt so modernisiert. So einen Schlag zu viel mit diesen breiten Rippen und diesem Pralltopf.
Das ist ja auch mal schön, wenn Mercedes modern wirkt. Und nicht immer nur, wie hieß es früher, immer eine Handbreite hinter der Mode oder sowas. Ne?
Ja, aber
lange war das so. Ja.
Das fand ich aber echt charmant. Ich mochte es immer.
Ja, leider haben wir das auch bei der Technik so gesehen, weil man immer gesagt hat, lass das erstmal ausgereift sein, bevor wir das bringen.
Ja,
aber und das konnte man dann irgendwann nicht mehr halten. Also,
wir sind uns ja einig, dass ein CLS Shooting Brake kein Klassiker wird. Das haben wir ja schon öfters diskutiert. Aber ich muss sagen, ich stand...
Du hast halt auch nicht immer recht.
Das ist richtig, das wird sich zeigen in der Zukunft. Ich stehe an der Ampel und muss warten und da steht ein Mercedes, wie heißen die jetzt, CLA Limousine. Ganz neu, aber man nicht hier so AMG-Krawallmäßig mit Spoilern und meistens sind ja so aufgemotzt bis zum geht nicht mehr, sondern so komplett schlicht in einem dunkelgrauen Metallic. Keine schwarzen Scheiben, weißt du, so richtig, so ganz clean. Und da habe ich gesagt, ja, so ganz clean ist es tatsächlich ein nicht unhübsches Auto, wenn wir es mal so ausdrücken. Also nicht schlecht. Aber diese Innenräume mit diesem riesen Bildschirm, ich mag das nicht. Und das Schlimmste ist diese Farbgebung da drin. Oder dieses Holz mit diesen komischen Mustern. Also Russenkisten sind das. Dafür sind sie gebaut, für nichts anderes.
Nein.
Ja, natürlich.
Wir gucken mal in 20 Jahren in die Garage 11, was da für Autos
drin stehen. Das nicht. Nee, es gibt immer Autos, da sagen die Leute, das wirst du auch irgendwann verkaufen. Sag ich, nö.
Ja, genau wissen kann man das tatsächlich am Ende nicht.
Aber, das werden keine Klassiker.
Doch, doch.
Nein.
Doch.
Keine Chance.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, so ein 126er Coupé, das wird nie ein Klassiker.
Echt? Und der Lack falsch?
Offensichtlich.
Ja, wenn man bedenkt, dass das eben unheimlich lange ja einfach nur als Ludenschüssel verkommen war, das Auto. Und heute einen originalen, schönen, super schwierig zu finden, mit einer moderaten Laufleistung schon fast gar nicht.
Hammer.
Und,
das ist eines der schönsten deutschen Coupés. Das deutsche Muscle Car.
Ja.
Ich kriege übrigens jetzt eine Limousine. 380 SE in Champagner,
Leder, Fasin. Ich habe die Geschichte mitverfolgt.
Im Neuzustand.
Ist ja ein Podcast-Hörer von uns.
Ne? Ja, ist total geil. Der hatte den Wagen in eBay Kleinanzeigen und hatte den in so einem Dings gepostet auf Facebook. Und da habe ich nur geschrieben, von den Daten her, die er geschrieben hat, habe ich gesagt, kannst du nicht in eBay Kleinanzeigen hackern, so ein Auto? Das gibt es ja gar nicht. Das Auto ist viel zu gut. Und dann habe ich geschrieben, hier, Wie habe ich das denn gemacht?
Wenn der wirklich so gut ist.
Wenn der wirklich so gut ist, wie er aussieht, würde ich ihn auch verkaufen. So, normal ist es bei mir tatsächlich so, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir werden so viele Autos, ich werde mit Autos zugeschissen. Ich kann mir gar nicht retten. Das heißt, ich suche gar nicht aktiv. Sondern auch wie mit dem Istera jetzt, da ruft mich einer an und sagt, willst du das verkaufen? Und dann gucke ich mir das an, finde es gut oder nicht und verkaufe es. So. Aber hier habe ich dann mal so in Anführungsstrichen aktiv auf Facebook so einen Post, wenn der so gut ist, würde ich den auch verkaufen. Und dann schrieb er irgendwas drin, habe ich geschrieben, ja, dann schickt mir mal eine Mail. Dann schickt er mir Gutachten und Bilder vom Unterboden allein. Der
war mich mal eisgestrahlt. Lass mich mal kurz schwärmen gleich.
Ey, Wahnsinn.
Lass mich mal schwärmen gleich.
Habe ich ihm zurückgeschrieben, ja, kannst du aus eBay Kleinanzeigen rausnehmen, ich verkaufe den für dich. Und dann kriege ich so eine lange Mail und dann schrieb er mir, also ich habe mich total gefreut. Da schreibt er mir, das wäre eine Ehre, dass ich das Auto verkaufen würde. Also er wüsste gar nicht, wie er zu der Ehre kommt. Und ich bin der Meinung, er weiß gar nicht, was für eine Perle er da hat. Das Auto ist der Hammer vom Zustand.
Ich habe das, was ich sehen konnte, habe ich mitverfolgt. Ist eben, wie gesagt, auch ein Podcast-Hörer. Das Auto ist in einer mega Farbkombination, wie ich finde. Also ja. 126er 380 SE. Ist es ein SEL oder ein SE?
SE. Die gab es witzigerweise. Also, ist ein US. Die gab es in den USA nur als 380 SE, nicht als SEL.
Okay, 380 SE in, jetzt muss ich, nagel mich nicht drauf fest, ist Champagner Metallic, 491.
Champagner
Metallic, innen Leder dunkelbraun.
Wie Brasil.
Mega Optik, wirklich. Und mega. In einem tollen Zustand, das Leder ist noch toll.
Der ist 46.000 Meilen gelaufen.
Super genial.
Die Story, der Wagen stand in San Francisco in einem Ferienhaus von einem sehr betuchten Ehepaar und der wurde nur in den Ferien ab und zu benutzt. Das Auto ist, hat er mir das geschrieben, da hat er einen Klassik-Data-Gutachter machen lassen. Der Wagen ist bis auf eine Stelle am Heckdeckel im Erstlack komplett.
Okay.
Und da hat der Gutachter dann, da muss irgendwie so ein ganz strenger Typ gewesen sein, ihn da total angemault, hier ist was nachlackiert und so, und hat ihm nur ein Gutachten über Lote 2 geschrieben. Da habe ich am Telefon gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn?
Ja, gerade beim 126er, ne? Wann findet man da denn nochmal ein Auto? Erstlack,
diese
Konstellation. Es ist ein später Erstserien,
glaube
ich. Ganz später,
85er,
also, boah. Deshalb also noch mit den geriffelten Planken.
Ja.
Und bei dem Auto macht das total den Charme, weil dieses Auto so unbeschreiblich original gut dasteht.
Und ganz ernsthaft, ich finde sogar...
Mich haut Champagner um.
Ich bin ja kein Freund von US-Stoßstangen.
Nee, sieht bei dem Auto so super
aus. Mega sieht es aus. Weil die sind nur einen ganz kleinen Tick länger und haben dadurch eine längere Chromleiste oben drauf liegen. Ey, ich habe nur die Bilder gesehen, dann er hat mir die Bilder geschickt vom Unterboden alles komplett, ne? Der hat, gut, ab Werk ist ja so eine gummiartige Unterbodenschutz auch drunter. Mhm. Der hat den komplett eisstrahlen lassen und durchsichtig wachsen lassen, den Wagen.
Der Wagen sieht...
Hat er den aus den USA geholt?
Weiß ich nicht, kann gut sein.
Hab ich jetzt
muss auch ich nochmal fragen. Der Wagen kommt nächste Woche.
Oder so. Auto ist ein Traum. Okay. Auto ist ein Traum. Ich finde,
für mich... So was kann man nicht in eBay Kleinanzeigen setzen. Verstehe ich gar nicht. Hammer.
Ja.
Kommen wir da drauf? 126.
Ja, wir kommen über den Strich 8er.
Doch, da so, hier, so wie ich den hatte, in weiß mit AMG-Felgen und rotem Leder.
Ja, cool.
Ja. Total cool. Was gibt es noch Mercedes? Ich muss mal fragen, weil du hast ja, glaube ich, noch ein, zwei alte Mercedes auch, ne? Auch was Spezielles, ne? Oder?
Alte Mercedes?
Ja. Also alt, nicht ganz alt.
So halb alt?
Ja.
Mit Türen. Nach oben öffnend.
Ja?
Ja.
Ja.
So einen habe ich auch.
Was für einen?
Ja, so diesen SLS AMG.
Ach so, SLS.
Jo.
Ja. Ist doch nicht alt.
Nö.
Aber ein Klassiker.
Ist aber ein Klassiker.
Gibt es da geborene Klassiker?
Ikonisches Auto, ja. Also definitiv. So ein geborenes genau. Auto. Ich glaube, als die noch produziert wurden.
Welche Farbe ist das?
Magno Silber, also dieses matte Silber, schwarzes Leder.
Sieht super aus, weil eben so schlicht, ne? Durch dieses Magno Silber.
Ja.
Der wirkt sehr schlicht. Die Form, finde ich, ist echt vollendet. Die haben das super hinbekommen irgendwie. Ich meine, wenn du von einer Legende quasi eine moderne Kopie schaffst, also von einem damaligen Flügeltürer, dann musst du halt mit dem Design echt aufpassen, weil wenn das zu sehr aus der Zeit fällt oder auch zu modern ist, dann wird der einfach blöd. Und der Wagen sieht heute, wenn man ihn sieht, mega stimmig aus, obwohl er ja heute schon echt, auch ein bisschen betagter ist. Also ist ja, wie alt ist das Auto? Ist wahrscheinlich knapp 10 Jahre alt, ne?
Betagter
ist. Naja, nein. Also ist nicht das allerletzte Design jetzt, logischerweise. Aber
es ist zeitlos.
Es ist zeitlos. Das Auto fährt sich unglaublich gut. Toller Motor. Mhm. Toller Klang.
Ja, ich finde ihn auch gut. Letzter V8-Sauger. Was ich nicht verstehe, ist, das als Cabriolet zu bauen. Aber egal, ist eine andere Geschichte.
Ja, ich ist vielleicht dann.
Ist aber oft bei Autos so, dass.
Dem Umstand geschuldet, dass man damit auch Geld verdienen will.
Ja, und ist
also
ja
auch. Ich glaube, so, amerikanischer Markt offen, das ist halt, glaube ich.
Ja, aber macht ja, ist ja eine Karikatur seiner selbst.
Ja, wobei man sagen muss, dass wir genau so ein Auto, also als Cabriolet, ja nicht hatten, weil der SL ist dann halt schon zu weit davon weg. Und
Flügeltüre gab es ja auch als Cabriolet, gut.
Okay. Genau, ja. Genau. Und ich muss sagen,
aber da war es der Nachfolger. Der Flügeltürer Roadster ist ja ein Nachfolger vom Flügeltürer und nicht einfach das Cabriolet davon. Also hat ja auch eine andere Form.
Und man muss halt sagen, dass also das war ja für jeden was, der vielleicht nicht ganz so ambitioniert ist, rein körperlich in einem SLS auch ein, genau. Weil einen aussteigen.
Aber ich hatte mal das Vergnügen, so ein SL, also so ein Cabrio zu fahren.
Ja.
Und ich habe die Sitzverstellung nicht dahin bekommen, dass ich nicht gegen den Dachholm geguckt habe.
Bei dem alten?
Nee, bei dem neuen.
Ach so.
Also, da war ich sehr enttäuscht und habe das dem damaligen AMG-Meister, keine Ahnung, wer es war bei euch im Haus, auch gesagt. Und er hat gesagt, es gibt ja noch die Rennsitze und die kann man tiefer machen und super. Dann würde das gehen. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich mit einem normalen Sitz sitzen möchte und dieses Auto genießen, dann kann ich das nicht. Und ich bin nun ein Deutscher, also nicht ein Italiener mit 1,65, sondern das oder muss halt funktionieren. Mit
1,74.
So, das geht halt nicht. Und da war ich enttäuscht. Und in dem Flügeltürer erstaunlicherweise geht das.
Ja, aber gut, Flügeltürer ist auf jeden Fall wesentlich hübscher, finde ich.
Ja, und es geht eigentlich auch nur der. Also es gab ja die Phase, als das Auto tatsächlich noch von Mercedes verkauft wurde, dass der gar nicht so erfolgreich war. Und man sich die Geschichten erzählt, dass die mit Nachlässen auch irgendwie in den Markt gedrückt wurden.
Ja, ja, also ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja im Grunde, das ist ja kein Geheimnis. Und man hat allerdings eine richtige Entscheidung gemacht. Man hat relativ schnell von heute auf morgen dann aufgehört, das Auto zu produzieren. Und das ist jetzt nicht eine richtige Entscheidung, weil man aufgehört hat. Die Preise sind ja von dem Moment an, wo er eingestellt wurde, sind die Preise gestiegen.
Ja.
Ja? Ja. Und zwar mal eine Zeit lang sehr deutlich. Jetzt sind die wieder ein bisschen normiert, aber immer noch gestiegen. Also immer noch, wenn man so ein Auto damals vor 10 Jahren gekauft hat oder vor 9 Jahren, hat man heute damit gutes Geld verdient, hat auf jeden Fall kein Geld kaputt gemacht und es gibt keinerlei Tendenzen, dass die Autos fallen, gar nicht, weil die ganz genaue Stückzahl eben auch, zum einen weiß man, dass die ist nicht besonders hoch, also es gibt nicht sehr, sehr viele, man sieht auch im
Alltag 5.500 insgesamt, glaube ich,
gebaut. Wie viel?
5.500 oder sowas?
Flügeltürer.
Flügeltürer.
Flügeltürer,
ne? Ja, glaube, ne?
Aber der Nachfolger ist auch nicht schlecht.
Es gibt keinen Nachfolger.
Die haben keine,
du meinst einen AMG GT, es gibt keinen Nachfolger. AMG GT kannst du mit dem Auto nicht vergleichen, tatsächlich nicht.
Sieht geschlossen ähnlich aus, aber die Türen gehen schon mal anders auf.
Ja, das ist richtig.
Genau, und natürlich ist der AMG GT ein tolles Auto, fahraktiv und ist auch mit dem Motor und wenn man ihn als AMG GTC oder auch als GTR hat, natürlich noch sportlicher, aber darum geht es gar nicht. Die Klasse eines Flügeltürers hat er nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und der Flügeltürer ist und bleibt eine Legende und ist halt auch ein Sammlerauto. Also ist halt wirklich ein Auto wie ein Z8. Kannst du wegstellen, kannst du
die immer ganze fahren. Zeit schon Z8 Top. Auf der Zunge. Ich wollte schon anbringen.
Aber ja, doch, der Z8.
Der ist ja ein geborener Klassiker gewesen. Der kam auf den Markt, zack.
So ist es. Ich bin kein BMW-Freund, aber da muss ich sagen, das ist ein echt tolles Auto.
Also, ist ja auch
ich bin wirklich kein Freund von
andere,
BMW.
Gibt andere, die BMW-Freund sind, ne?
Weiß ich nicht, kenne ich. Kennst du
welche? Kennst du einen? Ich kenne da auch einen. Er hat doch eine ganz stattliche Sammlung von, glaube ich.
Hä?
Ja, ja. Ja, cool.
Ach so, den, ja.
Ja, so den, genau. Ja, genau. Ja, Mensch, aber du hast echt eine tolle Halle. Ich glaube, wir müssen dich mal besuchen kommen.
Gerne.
Und mal
in den Fiat-Bus sitzen.
Ja. Die Messe Bremen hat sich schon gemeldet. Die wollen den gerne, weil die nächste Messe ja online stattfindet oder nicht stattfindet, aber irgendetwas wollen die online präsentieren.
Ja, ja, die kommen auch am Montag
zu mir. Die haben sich gemeldet und möchten gerne darüber auch ein bisschen was veröffentlichen. Also ja, wollen das Auto irgendwie, weiß ich nicht, filmen, fotografieren, ein bisschen was dazu erzählen, um einfach auch mal ein bisschen.
Also ganz ernsthaft, Leute, auch mit dem, mich haben sie ja auch angerufen, der Frank Ruge, der kommt auch am Montag hier hin.
Schönen Gruß.
Sie wollen, dass ich irgendwie online da mitmache mit dem R5 Turbo und so. Aber was soll das denn sein?
Ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Ding. Aber nee, da ich ja nun Bremer bin und
Ja, okay, das verstehe ich ja.
Da auch irgendwie lokal
das aber Ganze. Aber dieses Ganze on, dieses. Ja,
das ist nichts. Also das kann genau so eine Messe überhaupt nicht ersetzen.
Nee, vor allen Dingen wird das qualitativ in die Hose gehen. Wie, ich sag nur ganz schlimm, Auktion Classic Bit. Mhm. Ja, komplett unterirdisch, was die online da machen, weil sie eine Scheiße da produzieren.
Ja,
aber auch wenn das, die das jetzt auch hören, andere, ist mir ganz egal. Das ist,
glaube ich, eine andere Geschichte.
Ja, weiß ich,
Autos aber dieses... Autos verkaufen will oder einfach nur Autos präsentiere.
Ja, aber dieses... du kannst meiner Meinung nach dieses Ganze... Klar, bei mir kaufen auch 20% der Leute einfach am Telefon, die waren nicht hier. Aber in der Regel kommen die Leute ja dann doch, wie jetzt heute Morgen, der kam extra aus Frankfurt, um sich ein Auto anzugucken. Die gucken sich's an, die wollen... So, das hat ja auch was damit zu tun, dem Auto gegenüber zu stehen und zu fühlen, ist es das oder nicht.
Ja.
Und ich kann nicht online irgendwie, also, oder ich weiß schon ganz genau, was ich will. Keine Ahnung, ich habe mir den 111er angeguckt, ich suche genau den in der Farbe und so und da ist er, dann kaufe ich den halt online. Aber eigentlich will ich auch den Zustand eines Autos, ich war ja letztens auch bei deinem, ist es dein bester Freund oder ein Freund, ein sehr guter Freund,
ja,
hat mir dein Auto angeguckt. Auch das fährt man dann und dann hat man ein Gefühl für, man auf die Hebebühne und guckt sich das genau an, und so um so ein Gefühl zu kriegen für das ganze Produkt. Das geht online nicht, ist meine Meinung.
Aber also, das soll ja auch keine Verkaufsmesse sein oder eine Verkaufsplattform, sondern einfach ein Angebot an die Leute, die sonst auf Messen gehen, sich was angucken.
Aber verstehe ich nicht. Und mir ist das ein Rätsel.
Ja, und jetzt kommt eins dazu. Was doch tatsächlich fehlt, ist die Interaktion. Was ich kenne von einer Messe ist, ich stehe vor einem Auto, da stehen andere, die gucken auch, man kommt ins Gespräch, weil einem über ein Detail und all das, diese Interaktion, diese Benzingespräche, die auf der Messe nebeneinander, miteinander stattfinden, ja, vielleicht auch eine Diskussion, vielleicht auch was hören, was derjenige falsch sagt, all diese Themen, die finden ja nicht statt, wenn ich nur einen virtuellen Messerundgang mache. Da werde ich ja nur befüttert. Und wir sind leider alle nicht so die befüttert werden Menschen. Das heißt, wir setzen uns ja nicht hin und gucken 4 Stunden lang ein Messerundgang.
Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich das, ich fahre immer freitags zur Bremen-Messe. Ich liebe die Bremen-Messe, ja. Mhm. Und ich habe es an einem Freitag, habe ich es mal nur in 2 Hallen geschafft. Mhm. Weil du alle 3 Meter jemanden triffst. Ah, ist älter, ich habe da, ah, und dann unterhältst du mit dem über ein Auto und da. Und du kommst gar nicht vorwärts. Weil du dich die ganze Zeit unterhältst über
Autos. Meistens habe ich da ja ein Auto irgendwie in der Ausstellung irgendwo. Das heißt, man hat dann schon die Gelegenheit, Mittwoch oder Donnerstag das Auto anzuliefern und dann schon mal durch die Hallen zu schlendern.
Ja.
Und wenn ich dann Sonntagabend der Letzte bin, der von der Messe geht, als Besucher, wie auch immer, dann stelle ich immer noch fest, wenn ich mich dann Wochen später mit anderen unterhalte, hast du das und das Auto gesehen? Nee, hatte ich gar
keine Ahnung. Wo stand das denn?
Genau, habe ich gar nicht gesehen. Obwohl man 3 Tage auf offiziell Messezeit und dann noch plus 1,5 im Aufbau.
Und dieses Feeling, wie man das da lebt.
Nein, das kannst du auch nicht. Also
Online, das
werden die auch nicht kopieren oder erreichen können.
Irgendwie ein 21 Zoll Bildschirm und da gucke ich dann drauf, was passiert da, dann guckt sich dein Auto.
Aber was ist die Alternative? Also
Podcast.
Podcast hören.
Okay.
Toll. Das ist eine Alternative.
Wenn Frank Montag kommt, kannst du ihm das ja mal vorschlagen. Also
und hinfahren. Ich habe, ist ja kein Scherz, ich habe ja letztes Jahr hier wesentlich mehr zu tun gehabt, wie im Jahr davor. Die Leute hatten Zeit, Geld ist auch noch vorhanden. Muss halt hinfahren und für mich ist es gut, dass die Messen nicht stattfinden. Für mich ist es positiv. Weil die Leute, die sonst vielleicht auf eine Messe rennen, um ein Auto anzugucken und zu kaufen, die
kommen sind hierher und für die ist das eine kleine Ersatzmesse. Händlern.
Nee, die gehen zu den Händlern.
Ein Stück weit ist das so. Ne? Also ich glaube auch ganz fest daran, dass natürlich tatsächlich so ein Podcast das eine oder andere davon auffangen kann. Auch wenn man die Autos dazu nicht sieht, werden die Menschen dazu ein bisschen stärker angeregt. Und Interaktion ist auch immer möglich, weil wir bekommen ja auch eine Menge Response und der eine oder andere weiß eben auch mal was besser als wir. Das ist nicht selten so, weil er ja auch
echt Spezialisten dabei sind. Immer einen, der was besser weiß, das ist
genau,
ja das Schöne.
Genau. Von daher, ich bin auch gespannt, wie das wird mit so einer, ich sag jetzt mal, virtuellen Messe. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ich glaube, das ist sicherlich dann jetzt auch immer ein Lerneffekt. Aber also natürlich
ich glaube, das ist eigentlich nichts, was gelernt werden kann oder soll, sondern es ist einfach in der Mangelung von einer Alternative oder einer wirklichen Messe, was können wir machen, damit wir den Namen weiter hochhalten, damit wir nicht vergessen werden.
Ja, also sollte
der man muss ja der Fairness halber sagen, die ganzen Messeleute, ja, die sind ja richtig gebeutelt durch die Situation, wie sie nun mal ist. Und das ist schon brutalst.
Ist so. Und ich habe auf der Bremen Klassikmesse, war zumindest mein Highlight immer, und ich weiß immer noch, ich habe mich, glaube ich, nur einmal im Jahr richtig warm angezogen. Parkhaus. Und das war Parkhaus. Weil, ja, wirklich, also dicke Jacke, Schal, dicke Socken, Schuhe, weil in dem Parkhaus war es immer, und komischerweise, es war jedes Mal auch eisig kalt. Also es war nie ein Tag dabei.
Ich glaube, die haben eine Klimaanlage da drin und kühlen das noch.
Wirklich, gefühlt ist, es ist wirklich eisig kalt.
Und in diesem Parkhaus mit gekühltem Fußboden, extra, genau, damit die Füße frieren.
Es ist, macht immer super Spaß, weil dort kann ja jeder in Anführungsstrichen sein Auto verkaufen. Es sind natürlich gar keine Händler dabei.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja der Privatmarkt.
Überhaupt nicht, ne? Und dort ist es wirklich interessant, worauf die Leute so abfahren, was sie gut finden, was sie vom Preis her auch viel zu teuer finden. Ich weiß noch, letztes Jahr, ich fand den nicht teuer. Da stand ein Golf mit 3000 Kilometern, der Golf 3, der irgendwie, was weiß ich, 8.900 Euro gekostet hat. Ja, mein Gott, also für den zweiten mit 3000 Kilometern, im absoluten Originalzustand dasteht.
Ja, was war das denn für einer?
Es war ein Sondermodell, aber es war kein GTI oder so.
Aber immerhin Sondermodell.
Es war ein Sondermodell mit
Airbag und so weiter. Aber es gab ja mehr Sondermodelle zu gewissen Zeiten.
Ja, es gab eigentlich nur Sondermodelle, gefühlt, ja. War ein ganz gut ausgestattetes Auto tatsächlich. War ein Viertürer, Fünftürer. Ja, genau. Ist schon immer ein bisschen schwieriger. Trotzdem. Es waren immer mal interessante Autos da. Man kann so ein bisschen erkennen, wofür sich Menschen interessieren, weil meistens sich um diese Fahrzeuge ja dann auch da Trauben bilden, gerade wenn dann mal die Haube geöffnet wird oder so. Dann sind es alles nur Spezialisten, die da sind. Also alle haben voll keine Ahnung und wissen alles. Und man selbst steht da und manchmal ist es wirklich auch nur spannend, einfach nur zuzuhören, was so geredet wird, wie die anderen Menschen das so empfinden. Und ich glaube, das alles fehlt natürlich bei einer virtuellen Messe.
Ja, ich finde die große Gefahr ist ja, dass ich bin ja der Meinung, dass die Bremen-Messe einen bestimmten Qualitätsstandard hat. Das ist ja keine schlechte Messe.
Nee, ganz genau nicht. Die geben sich schon richtig Mühe.
So einen bestimmten Qualitätsstandard, kann man gar nicht beschreiben. Das ist auch ein eigenes Produkt über die Jahre. Ne? Also hat ja auch einen eigenen Look und wie sie es machen. Die Qualität kannst du ja, platt gesagt, auf dem Bildschirm gar nicht rüberbringen. Und die müsste, wenn, mindestens dem angemessen sein. Wie willst du das produzieren? Was soll das kosten?
Kannst du nicht.
Eben, und du kannst doch nicht. Deshalb ist so zum Beispiel mein Problem auch immer, ich inseriere nur auf meiner Homepage mobile, weil mir die Grafik gefällt. Autos finde ich hässlich, jetzt mit dem Gelb auch. Classic Trader, so, und das war's. Und wenn dann Leute kommen mit ihren Zeitungen, willst du hier nicht mal? Ich sage, oh nee, da gucke ich mir die Zeitung an, gefällt mir nicht. Oder diese ganzen Online-Plattformen, jetzt gibt es hier eine neue, hier Get Your Classic.
Ach, ja.
Ja, rufen sie mich an, dann sage ich, ja, tolle Idee, aber ich will gar nicht mit meinen Autos, mit der Qualität, mit anderen in Zusammenhang gebracht werden, die meinen Weg nicht gehen.
Ja,
und ich gehe hier meinen Weg, Punkt.
Jens, und du musst dir ja die Frage stellen, findet dich jemand nicht? Also würde es jemanden geben, der dich findet, weil es jetzt Get Your Classic gibt? Nein. Weil kein Mensch wartet gerade auf Get Your Classic. Es wissen alle, wo
es ist. Das ist so ein bisschen wie die Castingshows im Fernsehen. Ne, die erste oder hier... Gesangsshow, die erste Gruppe, die da kam, der Name sagt mir jetzt nichts mehr oder entfällt mir nicht. Aber das waren die einzigen, die irgendwie zumindest halbwegs nachhaltig nochmal Erfolg hatten. Und dann gab es nur noch Kopien. Inzwischen wird ja auch gekocht im Casting. Demnächst wird dann auch auf Toilette gegangen im Casting.
Ja.
Also es bringt nichts, Nummer 5 oder 8 oder 12 der Anbieter zu sein. Entweder du bist der Erste oder der Beste und mehr gibt's halt nicht.
Das ist tatsächlich Fakt und deshalb glaube ich auch, dass diese neuen oder neuere Plattformen, wenn sie keinen bestimmten Mehrwert bieten, den ich im Moment zumindest nicht erkennen kann,
Nee, was ich noch meinte, ich sehe die Gefahr einfach da drin, dass man die Qualität, die man doch über die Jahre aufgebaut hat, da gar nicht rüberbringen kann. Wenn man das nicht kann, kann man der Sache auch schaden. Ne?
Das ist der Punkt. Ja, wobei die Messe in Bremen, die hat den großen Vorteil, dass sie wirklich die erste ist im Jahr, die wirklich stattfindet. Und die ausgehungerten, primär Jungs, aber auch Mädchen, dann tatsächlich wieder mit frischen Ideen und Eindrücken versieht.
Und genau deshalb, wer ausgehungert ist, der muss Podcast hören, jede Woche. dann gibt es immer wieder neue Themen, dann gibt es immer wieder irgendwelche automobilen Benzingespräche, super Gäste, so wie dich, Jan,
danke,
der so unglaubliche Autos hat, dass wir die auch unbedingt mal in Natur sehen.
Unfassbar, ich bin mal gespannt, wie der Frank die ganzen Bilder zusammenkramt.
Ja, da muss ich mich mal unterstützen, muss mir aber auch ganz klar sagen, was er überhaupt möchte, was veröffentlicht wird oder nicht, weil man das ja doch schon sieht, weil da sind ja tatsächlich Schätze dabei, die da können die Menschen googeln, dann werden sie ein Bild finden. Aber ja, das macht ja den Reiz auch aus, ne?
Ja. Also man muss was machen. Jetzt.
Ja, genau. Man muss was machen. Wir machen Podcast. Jan, das war ganz klasse hier mit dir. Das
hat ganz viel Spaß
gemacht. Ja, vielen
Dank.
Mir
hat das auch viel Spaß gemacht.
Das finde ich super.
Ja. Ja, am meisten hat mir Spaß gemacht, dass ich jetzt weiß, wo der schöne Land Cruiser steht.
Ja, schön.
Ernsthaft, ich finde das immer, plötzlich erfährt auch Kunde XY hat das und das Auto gekauft. Und dann so, der hat das Auto jetzt, das gibt's doch gar nicht. Und du hast dir irgendwo schon mal angeguckt, der ist so geil, der Land Cruiser. Der, das ist richtig Hammer.
Witzigerweise, er sagte vorhin so, ja, ich habe noch so einen Land Cruiser, ne, so am Rande. Ne? Das ist ja immer dann so einmal gedroppt, so nach dem Motto, mal gucken, ob derjenige überhaupt auf Land Cruiser anspringt. Ich springe sofort auf Land Cruiser an. Ich dachte, er hat ein Baujahr später, weil ich den auch ganz cool finde, der hat ja dann diese eckigen Leuchten gekriegt. Dieser hat ja die Runden.
Der hat zwei Runde, ein klassischer
aus, genau.
Geiles, ja.
Aber und von so einem Auto, wann siehst du da mal ein gutes Auto?
Gar nicht.
Gar nicht, weil die im Einsatz waren. Ne?
Ich stand da in der Halle in Padua und habe mir auf den Spiegel geguckt und gesagt, Alter, das ist ja absurd.
Also von unten sieht er fast noch
besser aus. Ja, ja, müsste ich umdrehen, ne?
Ja, ja, mega.
Umgedreht hinlegen.
Ja. Ja, ja. Schon cool.
Hammer.
Ja.
Das gucken wir uns dann in der
Tour an. Herzlichen Glückwunsch dazu und zu dem Fiat-Bus natürlich.
Ja. Ja, das ist...
Das sind so die Highlights.
Können wir einmal Papst spielen, ne?
Ja, nee, auf Fred Feuerstein.
Hat so, ein bisschen hat so ein bisschen was davon. Ja, stimmt. Ja. Okay.
Ja, sehr schön.
Frank.
Jan, dann entlassen wir dich wieder in Richtung Bremen.
Danke.
Kannst du jetzt in deinen gerade frisch eingefahrenen GLA 35 steigen? Ne?
Ja, kann ich. Kann auf dem Rückweg vielleicht
den Werdersee hören oder GLA auch nicht.
Kennst du nicht, kannst du dir angucken.
Modernes Auto.
Ja, ja, das ist doch die Gelände-A-Klasse, ne?
Ja, fährt aber auch ganz schön. So, also ist ein bisschen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die tatsächlich fand ich aus der ersten Serie den GLA besser wie die A-Klasse selber.
Ja, das ging vielen so.
Ernsthaft?
Das ist nicht schwierig.
Gelungen. Ja. Gelungener. Also so. Die Proportionen sind besser vom Design.
Ja, und Jan hat auch wieder eingenommen ohne glänzenden Klarlack.
Ja.
Matt. Gibt's das am Werk?
Ja.
Cool.
Ja. Wobei das ein Firmenauto ist. Ist ein Firmenauto. Also mein Firmenwagen.
Ach so, und da muss ja nicht poliert werden, jetzt verstehe ich.
Pflegeleicht halt.
Pflegeleicht. Der wird nur abgewischt.
Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Ach, jetzt habe ich wieder was gelernt über Mercedes, Frank.
Ja.
Wochenende und Sonnenschein. Also Wochenende und Sonnenschein, ne? Sonnenschein haben wir nicht, aber.
Genau.
Ich fahre nach Hause und gucke mal in den Kochtopf.
Das Licht, das Licht im Panda wird auch schwächer.
Oha. Ja, dann guckt mal auf unser Facebook und auf unser Instagram-Profil. Da wird es dann mal das eine oder andere Auto geben, über das wir heute gesprochen haben. Tolle Bilder zu den tollen Autos von Jan. Also, Jan, schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Euch auch schön.
Hat Spaß gemacht.
Tschüssi, Kowski.
Tschüss.
Vielen Dank, lieber Jan, dass du uns einen tollen Einblick in einen Teil deiner Sammlung gegeben hast. Für unsere Hörer, schaut doch mal bei Instagram und bei Facebook vorbei. Dort findet ihr auch einige Bilder zu den tollen Fahrzeugen. Also, wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 2 aus 11, der Tiefgaragentalk.